Hockey O'Clock mit Matt dem Pfander wird präsentiert von Fayo. For your ears only.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass! Zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist zurück. Folge 35 bringt nach 2 Wochen Pause Hochkarätiges aus der Betetome Eishockey League. Daniel Oberkofler aus Graz, Antti Kahula aus Fehervar und Puls24 Eishockey-Experte Phil Lukas blicken auf ihre Art und Weisen auf die Saison und die Zwischenrunde zurück bzw. voraus. Das und noch viel mehr jetzt bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist zurück und das Ganze natürlich mit einem Knaller. Er ist eine Legende, fast egal wohin er gegangen ist oder Eishockey gespielt hat, in Linz sowieso, in Graz am besten Weg dazu. Und auch wenn er aktuell nicht ganz einsatzfähig ist, freut es mich umso mehr, dass er bei Hockey O'Clock mit am Start ist. Es ist niemand geringer als Daniel Oberkofler. Und Daniel, schön einerseits mal, dass du die Zeit nimmst.
Ja, hallo Martin und vielen Dank für die Einladung.
Daniel, es ist so ein bisschen eine Seuchensaison für dich. Verletzung in der Vorbereitung, jetzt eine weitere Verletzung, die dich ganz klein wenig zum Zusehen zwingt oder auch beim vergangenen Puls 24 Hockey Matchday zum Zusehen gezwungen hat. Wie geht's dir damit, aktuell nicht spielen zu können?
Ja, natürlich ist es keine einfache Situation für mich. Die Verletzung ist ja quasi noch von der ersten Verletzung, kann man so sagen. Ich habe mir ja den, Sprungbein, Talus, habe ich mal gebrochen, im dritten Training der Saison. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ein gebrochener Knochen kann wohl nicht so lange dauern. Die Ärzte haben dann gesagt, es ist leider sehr langwierig. Das kann schon 12 Wochen dauern oder länger. Ich habe natürlich gehofft, ja, vielleicht geht es einmal nach 8 Wochen oder so. Es hat sich dann leider gezogen und ja, bin dann aufs Eis gegangen und mir gedacht, okay, der Knochen ist ja quasi geheilt, habe trainiert, es ist nie wirklich besser geworden und sie sind dann draufgekommen, dass ich ein Knochenmarksödem habe, eben genau an der Stelle, wo ich mir den Fuß gebrochen habe. Und ja, hat dann natürlich wieder passieren müssen, ewig lange. Habe dann endlich es okay bekommen, dass ich spielen kann. Habe mich aber nie wirklich wohl gefühlt, habe nie wirklich schmerzfrei spielen können. Natürlich hat mir auch konditionell einiges gefehlt. Und es ist dann eigentlich immer schlimmer. Und ja, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo das Ödem eigentlich wieder groß geworden ist. Und ja, morgen geht es ins Krankenhaus und dann kommt die OP.
Wie groß ist die Chance, dass dich die Fans der Moser Medical Graz Antennas heuer noch sehen dürfen auf dem Eis? Gibt es die noch?
Das kann ich wahrscheinlich erst in ein paar Wochen sagen. Erstens einmal müssen wir schauen, wie das alles verläuft, wie das wirkt. Schwer zu sagen. Also ich glaube, dass die Chancen sehr gering stehen. Ich möchte jetzt endlich, dass das einmal komplett ausgeheilt wird und ich keine Probleme mehr damit habe, weil es ist jetzt echt schon eine ewige Zeit, wo der herumscheiß auf Deutsch gesagt, und ich weiß es echt nicht. Also ich muss schauen, was die Röntgenbilder dann auch sagen, die MR-Bilder, und dann eine Entscheidung treffen.
Du bist jemand, der unfassbar viele Spiele in Österreichs höchster Spielklasse absolviert hat, egal ob das jetzt total oder zum Beispiel dann für Linzer Verhältnisse abgerechnet wird. Jetzt gehen wir mal zurück zu diesem dritten Training der Saison. Wie genau hat es sich zugetragen, dass du dir gedacht hast, fuck, da ist was passiert, das nicht gut ist?
Wie ist das passiert? Das war eigentlich ganz eine komische Übung. Das war so eine 3-gegen-2-Übung, wie man es jetzt so klassisch kennt aus dem Eishockey. Und es hat dann ein Verteidiger dann Step-Up gemacht auf der roten Linie, mit der ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe, und habe dann probiert, ein bisschen zum Ausweichen. Und Bin aber noch ein bisschen erwischt von an der Hüfte und mir jetzt dann ganz blöd hineingedreht in die Bande. Ich bin eigentlich quasi mit einem ganz komischen Winkel mit dem Fuß in die Bande geflogen, halt mit voller Wucht. Und ja, es hat eigentlich zuerst gar nicht so weh dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann auch probiert, weiter zu trainieren. Aber ich meine, es war das dritte Training der Saison. Da will man natürlich auch nicht irgendwie was zerreißen. Habe dann gemerkt, dass irgendwie ja, einfach weh tut, hat dann zum Tag Mason gesagt, ob es okay ist, wenn ich vom Eis gehen kann. Ich bin dann vom Eis gegangen, habe dann meinen Schuh ausgezogen und habe dann sofort gemerkt, der Fuß ist komplett angeschwollen. Haben wir dann vielleicht gedacht, dass ich mir vielleicht irgendein Band abgerissen habe im Knöchel oder so. Ist natürlich auch schwierig im Eisschuh, habe ich mir dann auch wieder gedacht. Und dann ja, bin ich eigentlich wohl ins Krankenhaus mit Krücken, weil ich nicht mehr gehen habe können und die haben dann eigentlich gesagt, sind mir die Ärzte, dass es halt nicht so gut ausschaut.
Es ist also okay, natürlich ein taffer Sport und es gibt viele Verletzungen, es gibt viele Wehwehchen, wo man teilweise auch drüber spielt. Gab's bei dir Verletzungen, wo du sofort gewusst hast, das ist jetzt was richtig Schlimmes und demgegenüber eben diese Verletzungen, wo du nicht hundertprozentig sicher warst, was jetzt genau der Fall ist? Also wie lernt man das einzuschätzen oder ist jede Verletzung für sich was Neues?
Ich würde schon sagen, dass jede Verletzung was Neues ist. Ich habe mir zum Beispiel im Nationalteam einmal, das ist auch schon sehr lang her jetzt, die Bänder in der Schulter gerissen und da habe ich eigentlich sofort gemerkt, dass da irgendwas was Schlimmeres ist. Ich habe nicht mehr meinen Arm heben können, gar nichts. Also ich bin da wohl auf die Spielerbank gefahren und gewusst, dass da irgendwas kaputt ist. Und andererseits kann ich mich noch genau erinnern, da haben wir mit Linz in Salzburg gespielt, dann habe ich einen Schuss blockt. Ja, blockt man halt, sage ich mal, bald einmal einen Schuss und habe dann ganz mal, ich glaube, ein Drittel haben wir dann auch gespielt, habe dann auch fertig gespielt. Habe dann auch im Spiel eigentlich gemerkt, dass ich nicht mehr gescheit gehen kann und es hat sich dann herausgestellt, dass ich meinen Mittelfußknochen gebrochen habe. Also ja, es gibt solche Verletzungen und solche und ja, manche merkt man es halt mehr und manche weniger.
Jetzt hast du die unfassbare Zahl von 848 Erstligaspielen absolviert, trotz einer sicher auch umfangreichen Verletzungshistorie. Ist man sich dessen bewusst, wie viele oder führst du Statistik, wie viele Spiele man wirklich absolviert hat und wie viel man dann an Verletzungen verliert oder versucht man einfach nur auf dem Eis zu stehen und den Rest gut sein zu lassen?
Ich würde schon sagen, also ich denke eigentlich gar nicht drüber nach. Das Schönste muss ja für uns oder ist eigentlich für uns, dass wir täglich am Eis stehen und so viele Spiele spielen können wie möglich. Ich glaube, wir machen den Beruf alle gern, deswegen üben wir den Sport da aus und keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Spiele ich verletzt war und du sprichst mir jetzt auf eine Zahl an von Spielen. Also ich persönlich würde das gar nicht wissen. Ich weiß, dass ich 800 Spiele letztes Jahr gehabt habe in der Liga. Das weiß ich, aber eine genaue Zahl könnte ich dir jetzt gar nicht sagen.
Das Ding ist, die Spiele, die du verletzt warst, werden sich wahrscheinlich über die Puls24-Quellen auch noch herausfinden lassen. werde da aber vorenthalten. 848 sind es aktuell an der Zahl und das ist schon mehr als nur beeindruckend, weil du der 11. Spieler seit 2001 bist, der diese 800 Ligaspiele auch überstritten hat. Aber wenn es dann so ist, dass du in der Preseason verletzt ausfällst und jeder weiß, es geht jetzt in Richtung Saison, du wirst länger nicht mit dabei sein. Wie ist man aus deiner Sicht auch bei der Mannschaft dabei, ohne dabei zu sein?
Ganz ehrlich, also ich mich heuer gefühlt, dass wenn ich überhaupt kein Teil der Mannschaft bin, weil ich einfach ich mich verletzt. Ich habe die Jungs kennengelernt am Anfang der Saison. Das passiert im dritten Training. Man kennt eigentlich die neuen Spieler schon, aber auch irgendwie nicht. Und ich habe dann quasi den Gips raufbekommen und bin daheim gegangen mit dem Gips. Ich habe einfach nichts machen können. Das heißt, ich habe nicht zu den Jungs können in die Eishalle, weil ich nicht Auto fahren habe können. Bin ab und zu einmal, vielleicht einmal die Woche, bin in die Halle gekommen und bin mit dem Bus hingefahren. Also es war eine ganz schwierige Zeit und ja, die Wochen sind einfach nicht vergangen. Und ja, es war nicht nur, es war, ich sage mal, mental was extrem schwierig für mich, weil ich einfach bei der Mannschaft sein wollte und ihnen helfen wollte. Und es hat halt nicht sein sollen. Aber ja, es kommen sich wieder bessere Zeiten.
Wie sehr hart man in genau solchen Situationen dann auch mal mit dem Schicksal? Warum muss das gerade mir passieren? Warum jetzt? Warum in dieser Situation? Oder versuchst du dich dann als jemand, der schon so viel gesehen hat, dann auch fokussierter abzulenken, als das vielleicht bei manchem Jungcrack der Fall ist?
Da gibt es auch was Witziges. Ich weiß gar nicht, wann es war, im Sommer, beim Sommertraining, ich weiß nicht, zu wem das war, habe ich gesagt, eigentlich habe ich ein schönes Kick, weil ich war schon so lange nicht mehr verletzt, also über einen längeren Zeitraum, sage ich mal. Und ja, natürlich, bin schon ein Mensch, der sehr positiv ist und immer nach vorne geblickt hat und geschaut hat, dass er jetzt so schnell wie möglich fit wird, ob es jetzt ist mit Ernährung und so weiter, mit Physiotherapie und allem. Ich habe wirklich geschaut, dass ich irgendwo ein Ziel vor Augen habe. Aber es hat sich dann immer mehr in die Länge gezogen, die Verletzung, und ich bin nie wirklich fit geworden. Und das irgendwann einmal hat es dann schon sehr genagt an mir. Aber ja, wie gesagt, jetzt bin ich an einem Punkt, ich weiß, wo ich stehe, was ich habe, und jetzt, sage ich mal, ist es viel einfacher, damit umzugehen, als noch vor Wochen.
Jetzt musst du da das Krankenbett hüten, kommst nur fallweise in die Halle, versuchst aber natürlich, und das wird wahrscheinlich Hunderttausenden Eishockey-Profis weltweit so gehen, denen die auch eine Verletzung plagt, mit der Mannschaft Kontakt zu halten. Wer sind dann so die Kontakte? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drinnen sind, oder schreibt man da spezifisch Spieler an? Was geht ab? Halt mich ein bisschen am Laufenden. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, gut, das ist ja nicht so, dass ich jetzt komplett weg war von der Mannschaft. Wie gesagt, ich war einmal die Woche, war ich dann doch in der Halle und habe mit den Jungs ein bisschen kommuniziert, aber ja, mit den Spielern, mit denen man halt, sage ich mal, die man schon länger kennt, oder die älteren Spieler, sage ich mal, mit denen ist man natürlich mehr im Austausch, wie Kevin Moderer, Mario Altmann. Mit denen habe ich halt, schon viel mehr geplaudert, weil ich einfach wissen wollte, was los ist, wie die Stimmung so ist und so weiter. Dass man jetzt in die Halle kommt und wirklich dann mit jedem ein längeres Gespräch führt, ist natürlich auch schwierig, weil jeder irgendwie seine Routine hat beim Training und so weiter. Aber ja, das waren so quasi die Leute, mit denen ich halt telefoniert habe oder auch privat geschrieben habe.
Meine Frage zielt doch durchaus darauf ab, du warst Zeit deines Lebens, würde ich fast sagen, aber zumindest auf jeden Fall die letzten Jahre immer Führungsspieler bei deinen Teams, bist dann auch von Doug Mason zum Kapitän ernannt worden, was leider nur sehr, sehr kurz gehalten hat. Aber ab wann bekommt man als Spieler, und das jetzt unabhängig von Führungsspieler oder in Anführungszeichen Mitläufer, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, ein Gefühl für die Kabine, was das für eine Mannschaft ist? Wie lange dauert sowas?
Was ich so mitbekommen habe oder mitbekommen, ich kann mich erinnern, so meine ersten zwei, drei Jahre in Linz, das war so 18, 19, 20, da, ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich nachgedacht, was da ist passiert. Ich bin einfach in die Kabine gekommen, war immer gut drauf, ich bin aufs Eis, ich habe meinen Spaß gehabt, ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht. Für mich war das Schönste, professionell Eishockey zu spielen, und habe einfach jeden Tag meinen Spaß gehabt. Und es war dann so mit 22 war das, da bin ich dann auch zum Assistant Captain geworden in Linz, und da habe ich dann ein bisschen ein Gefühl bekommen, was passiert in einer Mannschaft, was muss man tun und so weiter. Also natürlich habe ich auch extrem viel lernen können von Philipp Lukas, der da ein richtig gutes Gespür gehabt hat innerhalb der Mannschaft und hat immer genau gewusst, was man sagen muss, wie man sagen muss. Und ja, da kriegt man natürlich schon viel mit. Aber das war so circa so mit 22, wie gesagt, der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal so wahrgenommen habe.
Was ist da so in einer Kabine das Wichtigste? Ist es Ego-Management, und jede Mannschaft hat natürlich irgendwelche Egos, oder ist es der Zeitpunkt zu wissen, wenn man auf die Pauke hauen muss, wie lernt man das und wie macht man das dann auch als Führungsspieler?
Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich so die letzten Jahre erfahren habe, sage ich mal, es ist immer leicht, eine Mannschaft nicht zu führen, sondern ein Teil der Mannschaft zu sein, wenn man Erfolg hat. Dann ist natürlich, jeder hat dann Spaß, es ist immer alles super und lustig. Es läuft quasi alles von alleine. Es sind immer die Phasen, wo es nicht so läuft. Man weiß nicht, wie viele Spiele wir heuer hintereinander verloren haben. Oder keine Ahnung, auch in Linz hat es auch genug Phasen gegeben, wo es nicht so gelaufen ist. Ich sage, da sieht man nachher, man muss einfach positiv bleiben jeden Tag, auch wenn es schwierig ist. Es ist sicher nicht lustig, wenn man so viel verliert, aber keine Ahnung, ich bin da, weil wir sagen, ein Typ, der sehr positiv ist und immer mit einem Lächeln im Gesicht in die Kabine kommt und schaut, dass ich mit den Jungs kommuniziere und rede und einfach einen Spaß habe. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man eben in Phasen, wo es eben nicht so läuft, ein gutes Gespür hat, ja, wie kann man reagieren, was kann man tun.
Wie war das dann für dich, als du dich dann zumindest spielfähig wieder deklariert hast, vor die Verletzung nicht wieder zu sehr aufgebrochen ist, als du in die Kabine gekommen bist? Du kennst die Jungs oder viele der Neuzugänge nur aus Erzählungen, du kennst natürlich die Alteingesessenen gut. Wie muss man sich das vorstellen? Du kommst dann Ende November, Anfang Dezember von der Knöchelverletzung zurück und musst dich in Anführungszeichen neu einfügen. Was sind da so die ersten Schritte?
Ersten Schritte, ja. was gibt es da für Schritte? Eigentlich gar keine. Ich meine, im Endeffekt es sind schon viele neue gekommen, beziehungsweise auch während der Saison gekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendeiner dabei war, der komplett ungut war. Es sind ja super Typen im Endeffekt, wo es relativ einfach war, wieder sich in die Mannschaft einzufügen. Und es ist einfach ein kompletter anderer Tagesablauf nachher gewesen für mich. Das war für mich, glaube ich, die größte Umstellung. Ich hätte mir zur Therapie fahren, einfach wieder mal am Eis zu sein und wirklich einmal in einer Kabine wieder zu sitzen und sich mit den Jungs umzuziehen, sich einfach freuen auf ein Training. Das war einfach eine super Sache.
Zwei Sachen, auf die diesbezüglich noch hinaus möchte. Eine der größeren Umwälzungen jetzt im Grazer Eishockey der letzten Jahre, als Doug Mason die Kündigung überkommen hatte und Jens Gustafsson als sein Assistant Coach der neue Head Coach wird. Wie wird das, wo wird das einer Mannschaft kommuniziert und wie wird da darauf reagiert?
Wie ist das kommuniziert worden? Ich habe es eigentlich gehört vom Tag selber. Der Tag hat mich angerufen und hat gesagt, dass er quasi gefeuert worden ist. Und ja, wir haben dann noch geredet, 5 Minuten oder was. Und er hat dann gesagt, ja, dass es ihm gefreut hat, mit den Jungs zu arbeiten und so weiter. Und dann hat mich eigentlich schon der Bernd Vollmann angerufen. Der hat dann ja eben das Gleiche gesagt und keine Ahnung, kurze Zeit später dann die Jens Gustafsson angerufen. Also es war, wir haben es eigentlich gleich mal erfahren, ist natürlich für niemanden einfach gewesen, die Situation. Für einen Trainer, der quasi gefeuert wird, weiß ich nicht, wie das ist, sehr nicht lustig. Für einen Verein selber, für uns Spieler, es ist einfach was komplett was anderes. Und für den Jens sicher auch nicht. Wir haben da eine Phase gehabt, wo wir keine Ahnung, wo sie viele Spiele verloren haben. Es war eine sehr schwierige Situation, aber was da gibt's keine einfache Situation, glaube ich, in der Phase, wenn man so viel verliert, für niemanden.
Trotzdem ist das vielleicht auch mal so der Punkt, wo man innehält, weil du hast in den letzten 10 Jahren als Profi jetzt auch mit Jens Gustafsson schon eingeschlossen, nur 3 Trainer gehabt. Wenn man da nach Klagenfurt geht oder nach Villach geht, dann kann es sein, dass du in 3 Jahren 4 Trainer hast. Versucht man auch mal innezuhalten und sich zu denken, okay, ich habe das eigentlich nicht so oft erlebt, wie muss ich jetzt damit umgehen? Oder ist es halt einfach, es geht eh alles so schnell, dass es einen gar nicht so tangieren kann.
Na, es ist gut, dass du das ansprichst jetzt, Martin. Es ist wirklich so gewesen. Also ich hab mir wirklich gedacht, eigentlich, wann war ich mal in der Situation, dass ein Trainer während der Saison gefeuert worden ist und quasi ein neuer gekommen ist. Aber es war ja auch so, dass da jetzt quasi für uns die Situation ja nicht komplett neu war, weil wir haben ja mit dem Jens Gustafsson quasi einen Co-Trainer gehabt. Also haben wir schon irgendwie gewusst, was er so circa von uns erwartet. Natürlich ist es als Head Coach immer anders als Co-Trainer, aber es war jetzt, sage ich mal, nicht ein kompletter Neustart für uns.
Es ist ja so, dass nicht allzu viele Leute dann wirklich Einblicke auch in einen Profibetrieb einer Mannschaft in der Betatome Eishockey League haben. Jetzt geht ein, oder man trainiert unter Doug Mason und hat einen Assistant Coach Jens Gustafsson, der dann übernimmt. Aber wie viel hat man davor schon mit Jens Gustafsson gemacht und wie viel war es zum Beispiel für dich als Stürmer Mason Gustafsson oder Gustafsson Mason? Wie muss man sich diese Aufteilung, mit wem man wie viel zu tun hat und was bespricht und was übt, vorstellen? Sind das fließende Übergänge oder ist das klar zugeteilt?
Nein, es war nicht wirklich. Ja, jein. Also der Tag hat dann schon die großen Ansprachen vom Spiel und so weiter. Das hat alles der Tag gemacht, Videoanalysen und so weiter. Aber wo wir jetzt bei Videoanalysen sind, der Jens kommt zum Beispiel in die Kabine oder ist als Co-Trainer in die Kabine gekommen, ist wirklich jeden einzelne Spieler hin, hat ihnen individuelle Clips gezeigt vom letzten Spiel oder was auch immer, was wir verbessern können und so weiter. Jetzt ist es halt anders. Jetzt ist halt der Jens in der Situation, wo er die großen Meetings macht und so weiter, aber auch immer noch Sachen macht für uns individuell. Wenn ihm, keine Ahnung, irgendwas stört, holt er uns genauso rein und sagt uns das. Deswegen, es ist natürlich was anderes für den Jens, kann man vorstellen. Und er hat uns auch so gesagt, aber ja, er macht das sehr gut.
Es hat einige auch in dieser Geschwindigkeit durchaus überrascht, dass es so schnell ging in der Karriere des Patrick Hagand, Assistant Coach zu werden und auf einmal bei einer Profimannschaft dann tatsächlich mit wieder auf der Bank zu stehen. Wie hat dich die Nachricht erreicht, Patrick Hagand wird Assistant Coach, und wie hast du darauf reagiert?
Das hat mir der Jens gesagt, wie er mich angerufen hat, dass er eben in Patrick Hagand als Co-Trainer haben will, beziehungsweise er das übernehmen wird, der Patrick. Und ja, eigentlich, ich habe ja gewusst, dass er in der Eishockey-Akademie Steiermark schon ist und habe mich eigentlich gefreut, weil ich kenne ja den Patrick doch vom Nationalteam ein bisschen und weil wir eben jahrelang schon gegeneinander gespielt haben. Und ich bin immer gewusst, der Patrick war immer ein sehr ehrlicher Spieler, der sehr hart gespielt hat und ich finde, dass er super Arbeit macht bei uns. Also er arbeitet super mit den jungen Spielern, kommuniziert sehr viel mit uns. Ich finde, er macht eine super Arbeit, off-ice. Also es gibt sehr viele interessante Dinge, die er neu eingebracht hat, und das war sicher ein super Input auch für uns als Mannschaft.
Jetzt durftest du am vergangenen Sonntag beim Puls 24 Hockey Matchday bei Linz gegen Graz auch ein wenig Bankluft schnuppern und für all die Hörerinnen und Hörer, die sich die Frage stellen, wann wir das aufzeichnen. Es ist natürlich Mittwoch, der 17. Februar. Das Gespräch wird dann erst in 6 Tagen online gehen. Also es kann auch noch viel bis dorthin passieren. Und wer weiß, vielleicht bist du auf einmal der Head Coach. Würde jetzt wahrscheinlich nicht drauf wetten, aber du stehst auf einmal auf der Bank bei der Mannschaft, bei einem Auswärtsspiel. Wie kommt es dazu und was waren dort mit Jens Gustafsson und auch Patrick Hagand deine Aufgaben?
Dazu gekommen ist es einmal so, wie ich da zum Kapitän ernannt worden bin, hat dann der Jens zu mir gesagt, wie der Jens dann übernommen hat, hat der Jens zu mir gesagt, ja, er hätte mich gerne als Kapitän eben bei der Mannschaft dabei und ich hätte gerne, dass ich auf der Bank bin. Habe ich gesagt, ja sicher, mache ich natürlich gern und mich freut es auch voll, dass ich eben so nah wie möglich, wenn ich schon nicht spielen kann, bei der Mannschaft dabei sein kann. Und Aufgaben, ja, er sagt schon zu mir, wenn ich irgendwas sehe bei Spielern, was mir auffällt, So ist er ihnen sofort sagen. Und man kommuniziert halt auch in den Drittelpausen. Er fragt halt mich, als Spieler, Obi, was glaubst du, was könnte man da machen, was könnte man da machen? Und ja, es ist sehr interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht das von einer komplett anderen Perspektive. Und jetzt weiß ich mal, dass das sehr schwer ist, glaube ich, Trainer zu sein.
Jetzt bist du im besten Eishockey-Alter und auch wenn der Knöchel vielleicht nicht ganz so mitmacht, wie er mitmachen sollte, könntest du dir vorstellen, irgendwann nach der hoffentlich noch lange, lange folgenden Karriere den Fulltime-Ausflug in Richtung Coaching-Sektor zu wagen?
Ja, ich habe ja schon mit Gerd Gruber, der in der Eishockey-Akademie Steiermark ist, bei der U20 einmal so ein Jahr mitgemacht, so als Co-Trainer. Und habe auch schon ein bisschen angefangen mit der Trainerausbildung. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir nachher so überlege, die ganzen Busfahrten, am Wochenende immer unterwegs sein. Jetzt gerade, wenn du mir jetzt fragst, Martin, ich würde sagen, nein. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich einfach einmal wahrscheinlich froh bin nach meiner Eishockey-Karriere, dass ich mal vielleicht einmal ein freies Wochenende habe und wirklich einmal entspannen kann und wirklich nachher weiß, was ein Wochenende ist. Aber wie gesagt, man weiß nie, was im Sport passiert. Es kann alles passieren oder ich sage mal, danach im Leben passiert. Deswegen, ich würde jetzt niemals nie sagen, aber wie gesagt, wenn du mir jetzt fragst, würde ich auch sagen.
Nicht, dass es ein Skript für dieses Gespräch gäbe, aber nachdem wir so viel über dich und das Profitum und wie Mannschaften funktionieren gesprochen haben, haben wir schon auch ein klein wenig auf die Fahnen geheftet, den Mensch Daniel Oberkofler, der mich, uns, die Liga seit eineinhalb Jahrzehnten de facto täglich begleitet, herauszuarbeiten, hast du ein perfektes Stichwort geliefert, wenn du mal ein freies Wochenende hast und weißt schon, dass du unfreiwillig jetzt genug davon hattest und die wahrscheinlich dann eh auch wieder von Eishockey geprägt sind. Aber nehmen wir an, du bist nach deiner Karriere, du hast tatsächlich ein freies Wochenende und natürlich musst du als allererstes sagen, dass du es unbedingt mit Familie und Freunden verbringen möchtest. Aber nehmen wir an, Familie und Freunde haben alle keine Zeit. Was machst du an einem freien Wochenende als erstes?
Was mache ich als erstes? Ich würde mir, glaube ich, wenn ich fertig bin, mit meiner Eishockey-Karriere, ich mag sehr gerne Hunde. Ich habe mit meiner Familie einen Hund gehabt und ich bin sehr gerne spazieren. Ich würde wahrscheinlich meinen Hund schnappen, irgendwo hinfahren und einfach mal, keine Ahnung, spazieren gehen, ewig lang. Also, keine Ahnung, und vielleicht irgendwo in einer Hütte einmal übernachten, einfach mal was anderes erleben. Ich bin ja doch fast mein Leben lang schon ein Stadtkind. Bin aber trotzdem mal gerne in der Natur und sowas könnt ihr mir schon vorstellen.
Das Ganze natürlich auch zum Anlass genommen, ein paar deiner vielleicht Weggefährten zu fragen. Was ist das denn für ein Typ, der da in der Kabine sitzt? Was ist das denn für ein Mensch und was gibt es vielleicht auch für lustige Geschichten, die niemand über Daniel Oberkofler kennt? Einer davon ist dem Ganzen dankenswerterweise nachgekommen. Es ist niemand geringerer als Kevin Moderer. Der hat mal folgende Geschichte über dich dargelassen. Da hören wir doch mal ganz kurz rein.
Also Geschichte zum Danny O. Generell ist der Dani sehr zurückhaltend. Also ist jetzt nicht unbedingt einer, der im Spotlight stehen will, um jeden Preis. Aber ich habe immer eine gute Geschichte zu ihm. Und das war bei unserer Hochzeit in Amerika, in Minneapolis. Und wir haben halt schon die ganzen offiziellen Sachen erledigt gehabt. Und der DJ sagt ihm, dass ihm der Dancefloor quasi noch eröffnet gehört. Und wir haben halt mit Kindern und Verwandten und Freunden zum Tanzen begonnen. Und unter anderem waren halt auch ein paar ältere Leute und Freunde von meiner Frau, von der Henne, ihren Eltern. Und die eine Dame hat schon längere Zeit Knieprobleme gehabt, hat sich schon wirklich schwer getan beim Gehen. Und der Dani ist halt, wenn er lustig ist, ist er das Leben der Party einfach und ist dort kurzerhand hingegangen. hat sie an der Hand genommen, sie hat auch nicht wirklich viel Auswahl gehabt, hat sie mitgezogen dort auf den Dancefloor und hat mit ihr zu tanzen begonnen und auf einmal hat man eben bei ihr gesehen, dass die Schmerzen weg waren, die hat so eine Freude gehabt, hat dort mittanzt und der Dani war halt nachher kurzerhand auf einmal im Spagat und von dem gibt es ein legendäres Foto, aber das verstehe bis jetzt noch nicht, wie das überhaupt möglich war, dass man so in einen Spagat geht, kurzerhand. Und da sieht man immer, oder ist auch gut festgehalten worden, wie die Freundin von den Eltern, von der Henna oder die Freundin dort eben Spaß gehabt hat und wie der Dani eigentlich aus nichts einfach eine ganze Gruppe unterhalten kann und einfach riesengroßen Spaß hat. Und ich glaube, dass das eins seiner Eigenschaften ist, die man ihm hoch anrechnen muss. Er ist sehr lustig und er, wenn man ihn kennt, er kann einfach Leute mitreißen mit seiner Art.
Ich glaube, fast das Letztgenannte ist, wenn man ihn kennt, dass er lustig ist und Leute mitreißen kann auf seine Art, sicher auch auf Kevin Modager zutrifft. Dank nochmal an diese Nachricht. Aber wenn er dir jetzt für nach der Karriere 3 Berufe nennen würde und du mal den nennst, der am ehesten wahrscheinlich ist, aus Wunderheiler, Kunstturner oder Dancing Stars Teilnehmer, was wäre es am ehesten? Nach der Geschichte.
Nach der Geschichte eher Wunderheiler, würde ich sagen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Kevin damals den Spagat gesehen hat, das weiß ich bis jetzt noch nicht, weil ich bin, sage ich mal, bei meinen Leisten und bei meinen Hüften sehr, sehr tight, sage ich mal. Keine Ahnung, wo er da einen Spagat gesehen hat. Und was war der dritte Beruf nochmal?
Dancing Stars Teilnehmer, nachdem du jemanden dazu motiviert hast, offenbar mit dir spagatieren zu tanzen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, tanzen kann ich eigentlich überhaupt nicht. Das höre ich immer von meiner Mama, von meiner Schwester und die Freundin sagt eigentlich ja, dass ich nicht tanzen kann, aber anscheinend nach ein paar Bier bei so einer Hochzeit dürfte mir das relativ egal sein. Aber wäre, glaube ich, trotzdem nichts für mich.
Die Beziehung zwischen dir und Kevin Modager, wie kann man sich die vorstellen? Eure Wege haben sich jetzt nicht erst in Graz gekreuzt, dann eigentlich wieder gekreuzt. Wie eng ist dann auch so eine Freundschaft?
Wie eng? Ich glaube, enger geht es gar nicht mehr. Wir haben von klein auf haben wir eigentlich Tage und Nächte miteinander verbracht. Ich habe mit, wer war denn da, keine Ahnung, jetzt gesagt, um die 11, 12, 13, 14. Ich habe quasi im Sommer in sein Elternhaus immer verbracht. Ich habe bei ihm geschlafen. Er ist mir ab und zu richtig am Arsch gegangen, sage ich mal. Wieder.
Du darfst Arsch sagen, ja, es ist alles
darf
gut.
Darf ich Arsch sagen? Okay. Ja, weil er in der Nacht aufgewacht ist und mit seiner Freundin telefoniert hat, die in Amerika war, jetzigen Frau. Und ja, aber es ist, ich meine, wir haben immer, wie ich noch in Linz war, in Graz und so weiter, wir haben immer Kontakt gehalten, immer miteinander telefoniert, die Sommer sowieso immer miteinander verbracht, wenn er halt da war, nicht in Amerika. Deswegen, es ist eine Freundschaft, auf die ich richtig stolz bin. Er ist ein super Mensch, eine richtig liebe, nette Familie und ich sage mal so, viele wissen eigentlich gar nicht, wie der Kevin wirklich ist, weil er halt als Typ am Eis sicher andere ist als privat.
Das sind natürlich zwei Fragen, die das Ganze jetzt bedingt. Wie happy warst du, als der Kevin dann 2015, 16 nach Linz gewechselt ist? Hast du da gedacht, cool, endlich in Linz? Oder hast du gedacht, verdammt, es wird mich so viel Zeit kosten, also im positivsten aller Sinne?
Beides eigentlich. Ich war sehr froh. Ich meine, ich habe es natürlich schon ein bisschen vorher gewusst, dass der Kevin nach Linz kommt und habe jetzt schon riesen Freude gehabt. Aber andererseits, ja, ich meine, ich weiß halt, dass er dann gleich voller Energie ist und immer was machen will und so weiter. Machen wir das. Aber es war mir jetzt voll gefreut, dass er nach Linz gekommen ist und dass Linz ihm gehört hat. Also es war super.
Ich kenne ihn auch ein ganz klein wenig, hoffe ich zumindest behaupten zu dürfen. Und gibt da wenige Leute, die auf dem Eis und abseits des Eises so Dr. Jekyll und Mr. Hyde Attitüden haben, wie tatsächlich Kevin Moderer. Abseits des Eises der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann, auf dem Eis und ich bin von Geburt aus oder von Geburt weg Schisser, ja. Hätte wahrscheinlich echt Angst, ihm gegenüberstehen zu müssen. Wie bist du damit umgegangen, hast du als jemand, der auch Führungsanspruch in der Mannschaft hat, auch mal gesagt, hey Kevin, pass auf, hier musst du dich zurücknehmen oder hast du es einfach aus in Schalten und Walten lassen?
Ich habe das eigentlich noch nie sagen müssen, weil wenn wirklich einmal was war, glaube ich, in Linz, ich meine, ich glaube, wenn, dann hat es wahrscheinlich jeder Philipp gemacht. Ich könnte mir jetzt nicht erinnern, dass irgendwer mal was gesagt hat zu ihm, weil es ist einfach so, wie der Kevin ist. Er wird immer davon leben, von seinem Spiel wird immer davon leben, dass er einfach so ist. Und ich finde da jetzt nichts Schlechtes dran, aber ich kann jetzt nicht sagen, hey Kevin, komm, gib Lober vom Gas. Es ist so, er ist einfach so, mir taugt es. Ich glaube, die Mitspieler taugt es, wenn er da Gas gibt am Eis und einfach ein Arsch ist. Und deswegen, ich will da gar nichts sagen zu ihm, weil dann weiß ich, dass er top of his game ist.
Wenn ich zu dir zurückgehe, du hast schon Rekorde inne. Du bist unter den Top 10 Spielern in absolvierten Spielen. Du bist bei den diversen, ich nenne es jetzt mal Franchises, in Rekordsphären vorgedrungen, wo nicht mehr allzu viele Spieler hinkommen werden. Gibt es so für dich individuelle Ziele oder ist alles dem Mannschaftserfolg untergeordnet?
Ich habe das nie wirklich gehabt, dass ich irgendwie individuelle Ziele gehabt habe. Natürlich, wenn man freut man sich, wenn man Tore schießt, keine Ahnung, der Mannschaft einfach hilft, erfolgreich zu sein. Aber im Endeffekt geht es darum, was man leistet. Ob ich jetzt in einer Saison 20 Tore schieße oder 30 Tore und wir werden Letzter, bringt mir jetzt da gar nichts. Wir als Mannschaft sind das Allerwichtigste. Und wir haben vor circa einem Jahr eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit unserer Meistermannschaft aus Linz. Und das sind so die Ereignisse, die man sein ganzes Leben hat. Die Zeiten, da geht man durch dick und dünn und man weiß am Ende, man ist ganz oben. Und das sind quasi auch Freundschaften fürs Leben nachher. Auch wenn man vielleicht nicht mit jedem Kontakt hat. Auch wie du jetzt noch mit Leuten aus der Meistermannschaft telefonieren, mit dem Danny Earlman, mit dem Franklin McDonald, gut, Philipp Lukas und so, das ist eh ganz klar, das sind ja die Österreicher. Aber das sind einfach so Sachen, die mir persönlich, wenn ich mal fertig bin mit meiner Karriere, da kann ich zurückblicken und sagen, wow, das ist habe ich vielleicht nicht meine beste Saison gehabt, aber ich habe einen Teil dazu beigetragen, dass wir im Endeffekt ganz oben waren. Und das werden nicht nur ich mich erinnern, sondern auch ganz Linz.
Deine Verpflichtung in Graz ist ja nicht von ganz ungefähr gekommen. Das war ein schlafender Eishockey-Riese, nenne ich es jetzt mal, der nicht und nicht über diese Hürde Playoff-Qualifikationen hinweggekommen ist. Du kommst dorthin, klar, Doug Mason kommt auch dorthin und im ersten Jahr klappt es zwar noch nicht, aber jetzt zwei der letzten drei Jahre und vielleicht dann auch in dieser Saison. Wie viel hat auch dein, ich nenne es jetzt mal, Championship-Pedigree zu wissen, wie man Titel gewinnt und was man dafür machen muss, plus Messen und andere Komponenten dazu beigetragen, in Graz hier diese Mannschaft zu formen?
Ich will da gar nicht über mich reden, weil, wie vorher schon angesprochen, um mich geht es eigentlich überhaupt nicht. Was ich schon sagen muss, wenn man sich anschaut, Graz, die Jahre davor, wie der Tag noch nicht war, wie der Tag nachher gekommen ist, was da eigentlich für ein Österreich-Stamm aufgebaut worden ist, das finde ich super. Wenn man jetzt so anschaut, die ganzen erfolgreichen Vereine der letzten Jahre, KC, Salzburg, Wien, wenn man das so anschaut, die haben alle einen Österreicher-Stamm, der quasi über Jahre zusammen ist. Und ich finde, sowas ist einfach das Wichtigste in einer Mannschaft, dass man einfach einen Stamm hat, einen starken Kern an Österreichern, die wirklich über einen längeren Zeitraum zusammen sind, wo man dann wirklich was aufbauen kann. Und ich finde, das muss man dann schon auch den Tag hoch anrechnen, dass er da sehr viele Österreicher geholt hat und auch alle sehr gerne unter ihm gespielt haben.
Wo geht die Reise in Graz hin? Das war viele Jahre, muss man wahrscheinlich so direkt formulieren, ein belächeltes Team. Mittlerweile ist es ein Faktor, mit dem zu rechnen ist. Geht die Reise für dich eher in Richtung Top 4 der österreichischen Mannschaften hin oder muss man sich mit den Villachs, Dornbirns und Innsbrucks dieser Welt eher in der unteren Hälfte messen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren auf einem Weg und das haben wir innerhalb der Mannschaft besprochen, heuer. Wir waren auf einem Weg, wo wir uns eigentlich etabliert haben, sage ich mal, unter den Top 5 Teams in der Liga. Dass das heuer Rückschritt ist, über das brauchen wir gar nicht reden. Also wir haben uns, glaube ich, alle viel mehr erwartet von der Saison. Es läuft einfach nicht, aber man muss trotzdem irgendwie was Positives daraus finden, wenn es heuer nicht klappen sollte. Oder wir sind jetzt nicht unter den Top 5 Teams. So ist es einfach, das ist Fakt. Aber man kann trotzdem auch nach jeder schlechten Saison immer irgendwie was Gutes herausfiltern. Und ich hoffe natürlich, dass das passiert und dass wir in Zukunft wieder zu den oberen Teams gehören, sage ich mal, in der Liga. Und das ist das, was jeder Spieler von uns sicher anstrebt und wo es auch Spaß macht, wieder nachher, keine Ahnung, mehr zu gewinnen. Da weiß man, dass man mehr gewinnt, als dass man verliert, wenn man da oben dabei ist.
Ich möchte noch abschließend eine Frage stellen und ich weiß schon, das ist Kaffeesudlesen auf ganz hohem Niveau, vor allem weil auch wieder zwei Spiele dazwischen liegen werden. Aber nach Sieg und Niederlage für die Moser Medical Graz sind in einer jetzt zu Beginn der Qualifikationsrunde. Was sagt so dein Morgenurin? Oder vielleicht ist es auch tatsächlich der Kaffeesud. Playoffs, ja, nein, für Graz in dieser Saison?
Ja, ganz klar, ja. Wenn ich mir jetzt die zwei Spiele anschaue, die wir gespielt haben, ganz ehrlich, ich habe gute Zeit gehabt in Linz, aber das Spiel hätte man gewinnen müssen. Wir waren da, finde ich, die klar bessere Mannschaft. Und da hätte es für mich keinen zweiten Sieger gegeben in dem Spiel. Aber wir haben nicht gewonnen. Das ist das im Endeffekt zählt das, dass wir keine Punkte geholt haben in dem Spiel. Aber ich glaube, die Leistung war gut, sage ich mal. Und wenn wir da anschließen können, sage ich mal, an den ersten zwei Spielen, dann haben wir sicher eine super Chance, dass wir ein Playoff schaffen.
Viele Graz-Fans hoffen darauf, dass das tatsächlich passiert. Noch viel mehr Daniel Oberkofler-Fans hoffen natürlich, dass man dich dann vielleicht auch in den Playoffs sieht und wenn nicht, dann allerspätestens wieder kommende Saison. Ich bedanke mich an dieser Stelle einfach nur, dass du da so lange Zeit genommen hast, auf meine teilweise auch total komplizierten Fragen Rede und Antwort zu stehen.
Danke für die Einladung nochmal, Martin, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Definitiv.
Fire for your ears only. Exklusive Audio-Blockbuster, Originals und über 1 Million kostenlose Podcasts. Fire. Jetzt downloaden.
Happy to be finally joined again by a member of the Hugo Fehava AV19 organization, as it's been long overdue. He is the guy responsible for leading the club into the playoffs already after regular season part one. He's the head coach of Fehava AV19. He's none other than coach Antti Kahula. Antti, thanks for taking the time.
Thank you. Thank you for having me.
Antti, we're recording this on a Wednesday. You're just coming off of a big win against Klagenfurt. How does a coach's cool down period look like after such a big win?
Well, I think first of all, I have to say that just please call me Upi, UPI, like everybody else is calling me Upi, except my mom is using the Antti. So I'm more familiar with the Upi, you know. Well, yeah, about the last night, I think there was a little question mark before the game because pretty much in the last month, we haven't really played a whole lot of games. I think four three games only. And we had that week and a half break before the big round. So that was kind of a question mark how ready we were. But I was positively surprised how well we started. And it's been showing in last practices, actually, like guys have been so eager to go. And, you know, like we probably had the best practices like last week right now. So guys were really waiting for these games. And, you know, we pretty much had like, if you lose the game, you can be down for a while. Like, and if you win the game, you feel good and enjoy the win. And that's been like a whole main thing for us this year. Like, we just try to go just day by day. Like, you know, and like I said, even if you're a coach or you're a player, I think you should feel good because after the wins, because you have to work so hard to get the one win in this league. So you don't have to, like, I know that back in the day, especially like a lot of guys said, like, okay, let's enjoy this like couple of minutes and then we move on. Like, you know, it's just that's how we've been doing this year. You're allowed to enjoy, and same for the coaches too. And this morning it was a different story. We went back to the rink and started to work again. So, you know, and that's what we've been doing after every game and every day, just a day by day. And, you know, just try to focus on that day and what we can do today. And don't look back too much and don't worry about the future, you know.
Now, heading into yesterday's game, you knew that you weren't able to beat Klagenfurt in 60 this entire year. Was there any kind of special message that you tried to send to the guys, or do you approach every game the same?
We always approach the one game at a time, like I said, and always try to focus on the opponent too, at least a little bit. And I like to play against the Klagenfurt, like the demanding of the game. Like it's they don't give you anything for free, you know. So I like to play this game. So obviously we were watching a little bit of their PP and little things like that, how they forecheck, and you know, but mostly against them it's just the simple things as skating and the battling, you know, because they're coming hard every night, you know. I haven't seen them to have a day off yet. So, you know, that was the like most important thing last night, just be able to match with the battling and skating. And that's what I told the guys, that I'm trusting our game and how the guys are playing the game. Like, if we can win the battles and match up the skating, like, we can create something. And, you know, I think we played a pretty good game last night.
The other thing that you mentioned earlier is obviously to please call you Upi. I accidentally called you Antti. Won't ever or try to do that again. I wanted to get to this a little later on the podcast, but why is it Upi?
Oh, that's quite a long story. I was probably around 14 or 15, and my friends of mine, they figured it out that there's a children book where it was the little kid with the long blonde hair. And at that time I was having a long blonde hair. And so it came from there. It was something like, in English, it was like something like fire hair, the little boy was called. And from there they started, like, his first name was Urho in that book. So they started to call me that first. And then a little bit later it came to Upi because it was so much easier for everybody. And it stuck, like, you know, like right now, even if I go somewhere, I introduce myself as a Upi and not Antti. So it's just, it's a stuck, and it's been like that years and years, you know.
Maybe this podcast is gonna help people in Austria or other parts of the world call you Upi as well. If we stick with the current season and we move the time back a little to the preseason, if I had told you in August that you'd qualify for the playoffs within regular season part one, what would you have said to me?
I would probably said to you that I take it, you know. And but for me, it's always like I mentioned earlier before the recording, that I always try to see behind the results. Like for me, the game shows everything, like how do we play and how we played this year. I think we earned this spot, you know, and even we had a pretty tough start. We had those virus cases and we had only like 13 or 14 guys, and but we were still playing good, you know, so that gave me the confidence and for the whole team, basically. So we showed like right from the start that we can play very good hockey. So it was kind of easy to build on that, you know, and obviously you need strong, like leading players and everything. Like nobody can do it alone. Plus, obviously I have a great two assistant coaches and who's helping me and the whole team, like in every possible ways, you know, and, but yeah, if you would tell me this before the season, I will just tell you that I take it. For sure, I take it, you know.
Let me take you back to that first day of training camp. You're looking at your group of guys, obviously a lot of well-known faces, some new guys. What was your first thought when you saw the whole team assembled on the ice?
I got to say, and it's easy to say right now, that I liked it from the day one. You know, we got back a couple of those Hungarian guys for the big roles, like for the centerman position. And we still wanted to, even the last year was tough and there was many reasons behind that, but we still wanted to keep a bunch of guys from the last year because I like the character, how they were, you know. And then I think everything started even before the 1st of August. Like I think everything started and we started to build up the team, you know. I think we did a good job in the summertime. A lot of phone calls, a lot of watching the videos of these new players and everything. Like we tried to go deep as possible for the background. So we wanted to know what kind of characters we're getting in, you know? So basically we were focusing more for the characters than even the how the guys are on the ice, you know? Like obviously you want to get the good hockey players, but for me as a coach, I always try to see the people first. Like for me, it's a person. And then once I get to know the person and all that, then I can help him as a player too, you know? So that's how we started to build the team. And at least for this year, it worked pretty well. And even some of our players did a good job because, you know, I don't know all the people around the hockey. So sometimes I called my players who already signed or I already knew that, hey, can you help me out with this guy and just figure it out, whatever you can find of him. And, you know, so guys helped me too. So, and that was a big thing. And maybe that was something that just brought this team more closer together, you know. So, you know, guys obviously didn't make the calls, but they were helping us to build a team, you know.
Now, if you talk about the person that's so important, about the character, what are you as a coach, and I know a lot of people have got a say in this, but what are you as a coach looking for in a player on a personal, on a character standpoint? What are the things that you want to have?
First of all, like, I want to have just the good guys in the room, you know? They're good guys in the room, how they treat other people, you know, and how are they athlete? Like, do they know how to be a pro off ice, do those things and all that? Like, that's how I started to build always. And obviously later on, once you get the good feedback from the guys, then you start to look him as a player and what he can bring to the team and maybe in what position and so on. But I think that's how I try to be in the room too. Like I'm trying to, like for everybody's ego for me, you know, if it's our personal line sentiment or our trainer or whoever, I try to treat people equally, you know. But when we start to talk about the club president and the GM and the head coach, assistant coaching players, some guys are playing 20 minutes, some guys are playing 7, then it's not obviously ego anymore. But as a person, I think you have to treat everybody equally, you know? So those are the big values for me. And I just want to get the guys into the team that I know that they're going to be respectful for the others. And like in this league, especially because you have a lot of imports, you know, which is good right now. We have a good Hungarian core. So the guys knowing each other already for the long time, like over years and years. So you want to bring in the good guys who's matching that environment, kind of, you know? So I think that's the most important thing for me. And, you know, like, if you want to have a succeed on the ice, I think you need to have a good, like, group chemistry off the ice as well, you know?
Now, I know that the coaches hate name dropping, so that's what I'm going to do for you. You were already talking about the Hungarian core, and most observers and outside experts before the season said János Hage is going to be a big addition to your team, his homecoming. How big has it indeed been from your point of view?
Absolutely a big part of this, like everything what has happening right now. You know, like, he's just a good guy to be around, you know? In a way, like, his strength is that he doesn't take things like too seriously. And obviously he's a great player for this league too, you know? But how he treats the people around him, like, he's hanging out with the imports, he's hanging out with the Hungarians. Like, sometimes in the bus, he went to sit right next to our trainers and like a massage guy or whatever, and they playing cards, and I like that. And I, this is kind of like what do you want to see? Like, it's more like a family, like, you know what I mean? And obviously, like, he's a big part of our game on the ice, but he's a big part of our group, like, off the ice as well. I'm not saying he's the, like, the biggest and loudest leader, even though he's our captain, but he's doing that groundwork kind of like really well. And we have a bunch of guys who are like giving him a good support and leading together. Like, we don't really have the one or two leaders in the team. So I think that's the one of the strengths that we have this year. And I got to say that it was a big thing for us to get the István Paratalis back. You know, just a great hockey player, but I didn't know him before. I had just the first phone call with him and in the last summer. Right away, like, we kind of clicked, and it was so easy to talk to him. And, you know, he's one of the big reasons as well that we've been doing good, like how he's treating the people around him too. And it feels like whoever he plays with, he's bringing something on the ice and makes guys better around him, you know?
Both István Paratalis and János Hage play at or produce almost 1 point per game. So there's that. But one interesting thing that you mentioned is the chemistry, the groundwork that János Hage is doing. At what point do you, as a coach, have got the feel that the locker room starts to mix and match, that this is really a group of guys and not a group of individuals?
I think it started pretty early. And what I did before the guys came in, I mixed up the whole locker room, you know? So I tried to put spread around the imports, spread around like older Hungarians and then the younger Hungarians. So there was kind of the three things that I did. I didn't want to have the imports in the one corner and the older Hungarians in the one. I tried to spread them out. So they kind of, in a way, I forced them to communicate to each other, and, you know, and that's just, those are just the little things that the coach can do. And I don't know how much that affected, but that's what I did. And, you know, like I said, like really early, I started to feel that we have something good going on in here. And if, like, that's how I feel, like, if the player feels respected and he's important for the team, and, you know, it's like he feels that it's safe environment and it's good to come there to work every morning, it will show on the ice eventually, you know. And I think big credit for our, like, leading players, that they have been doing a good job in the room this year. Absolutely.
That's been a lot about the players and your team's success, but let's talk a little bit about yourself. It's not too long ago that you became a head coach. To people who've never met you, how would you describe the head coach anti-Upi Krahula to others? What are your things that you bring to the table?
Well, like I said about the players, I try to be, first of all, like just a good person. You know, I try to treat people equally. I try to communicate with everybody. For me, it doesn't matter if he's most paid import or least paid Hungarian kid or whatever. I try to help everybody. I try to treat them good. I always try to be honest. I never promise to players anything that I know that I can't keep it. And that's how I am as a person too, you know, like just try to live pretty normal life outside of the hockey and, you know, just treat people good around me. And I just hope and I believe that eventually it will pay off one way or another, you know. And as a coach, I try to, like, obviously help the guys to get better. I believe, like, if the individual guys are getting better, our team is getting better too. And when we go towards the game, I'm always being like really offensive minded. That's how I see the hockey. So I always think that defense is from the heart. It's more like hard work and commitment and everything. But offensive hockey, it's so much more difficult to teach and get everybody on the same page and get even all the four lines. Like our fourth line is basically playing the same hockey than our first line. Like we don't categorize those guys. Like they can still play and, you know, try those things. And everybody has to kind of push their limits and find the limits, you know. And you know, I don't know if we have any secrets or any tricks that we do, but just try to be honest and, you know, just push those limits all the time, you know, especially offensively, you know, try to do things better and better and get everybody on the same page. And, you know, I guess that's how I'm trying to be as a person and as a coach, you know.
I'm going to get into a lot of those things that you already mentioned. But of course, my previous question was a setup question. Anti-Upi Krahula, as a coach, as a person, I also asked another person to give me a little insight on Upi Krahula, your predecessor, Hannu Järvenpää, a good friend of this podcast, I have to say, did so. This is what he sent me.
Firstly, regarding Antti Krahula, we have to clarify one thing. Yes, his name is Antti, but everyone calls him Upi. Even the hockey people in northern China do that. Haha. In my opinion, Upi really knows his work as a hockey coach, but even more importantly, this fine young man is an extremely honest person. If you tell him a secret, it stays in him. Even he has plus 1,500 Facebook pals. Upi likes fast cars and fast bicycles, and what he really loves are his workouts at the gym. Oh man, it seems iron is getting lighter and lighter on him. Upi's favorite food must be soft because one front tooth is missing. I'm convinced when he gets his front teeth back, he's going to enjoy greasy steaks too. If I had to count my life in somebody's hands, I would choose Upi in a heartbeat. Without any highlighting, he's just a great guy.
Especially in the coaching. I just wanted to say, especially in the coaching business, it doesn't happen all too often that a predecessor has those words about a successor. Why is that?
Oh, well, I don't know. It has to be, obviously, and I hope it has to be something about how I am. But I have to say that it has to do a lot how the Hannu is as a person too, you know. And we just click right away with him. And, you know, everybody has the ups and downs. And when I had the down days, and he was always there for me. And, you know, we still call at least once a week, like long phone calls, and we're always supporting each other and everything. And, you know, last year, Hannu had a little bit like a tough times, and I was there for him. And, you know, we became like a really, really close friends, you know, and I appreciate him as a coach, but as a person as well, like, you know, highly, highly, absolutely. And those words that he just said, like, you know, makes me humble. And, you know, I think I'm sweating my eyes a little bit right now because just the nice words by Hannu.
Now, to his credit, and he's one of the most well liked people in the hockey business I've ever seen. I asked him to record a little message to you a couple of days ago, and at that time, didn't know that he was about to be let go by his team in Bad Nauheim, and he sent me this today on the day of recording. But after just haven't been let go, speaks to him as a person, and also the people that are listening to this may have already listened to Hannu's interview in the summertime, so they knew what he was going through in the early parts of last year and how it all came about. But what are the things when you mention those hour long phone calls that you talk about? Is it hockey? Is it private life? Or does it go back and forth?
It goes back and forth, absolutely. Absolutely. Like we've been talking like since I came here, and we started to talk about the hockey obviously first, but like pretty fast or like soon we figured it out, like we have the same kind of values in life. So the friendship took over like pretty easily actually. And like right now, every time we talk about the hockey, obviously, like how it's going in here, how things are going over there. And, you know, but at least half of the phone call is just a normal, just the friends talking, like how's the life, how's the home, and all these things. And you know, just he's a great personality. Like I never heard anyone that said anything bad about him, you know, and that's his absolute strength. Just a good man, just a good friend, and I'm really, really happy that I got to know him. And he helped me to get this job. So I always appreciate that. And, but I think like for me, the most important thing of him is that I really got the great, great friend that I can trust, like no matter what happens.
You mentioned the part of him getting you this job. It was at the time you got it, the very first head coaching opportunity in one of the major big leagues in European hockey. How was it to take over and kind of having to establish oneself as now being the head coach?
Well, you know, that was actually when I came here, this was the first time I was the assistant coach. You know, like before that, I was only doing the head coaching in Finland. So I've always been more like a head coach type. I didn't even know how to be the assistant coach, but with Hannu, it was so easy in a way, like he made it so easy. And in a way, it was really good for me because I didn't know a lot about the Hungarian hockey and I didn't know a lot about this league. So basically first year, even a little bit more, I was just, you know, being the assistant coach and doing little different things. And I was learning about the players. I was learning about the league and everything. So it was kind of like a soft start for me. And, you know, and I appreciate that time and the chance that I got. And I think that time that I spent with Hannu, like it made me the better coach as well. And, you know, I knew that someday I will take this over because, when he signed a 1 year, I signed it 2 years already, you know, so I was kind of preparing myself for this. And but it was a good time for me. Like I said, I get to know the league, I get to know the players and the Hungarian hockey and everything. So that was absolutely a precious time for me to see it from the background a little bit more, you know what I mean? Like, and not being the leading guy right away. And I liked how it went.
But if you look at your career, you'd been a head coach in Finnish junior hockey. You were a head coach in the Finnish Mestis, which is the second tier in Finland. And then you go too hungry. And granted, there's at the very least a lingual kind of relationship between Finland and Hungary. But how does one go from the Finnish Mestis to the Hungarian First League and then to Fehervar?
It's so hard always to compare the different leagues, but I would say like Finnish hockey, it's really like systematic hockey. Like even all the junior teams, they are pretty strong, like system wise. And in here, it's more freedom and more like offensive minded hockey probably, and all this. It's probably the system. There's always ups and downs, but it's about the system, how the Finnish like overall system works. Like Finnish Hockey Federation, they are really active towards the clubs and the coaches and everything. So basically everybody's coaching there in a way, like in the same way. And that's a good thing because they like in Finland, we're producing a lot of players, even though we're not the big country, but we're producing a lot of players. And the Finnish Federation is doing a good job. They're kind of updating things all the time. But it's been like last maybe 10, 15 years, like everybody's like back home, everybody's sharing the information. Like it used to be like if you have something good, you hold on to it. You didn't tell anyone else how we do this. But nowadays, everybody's just so proud to tell everybody that, hey, we've been doing this and that, and everybody's so open. So that's what I like back home right now. And obviously, in my coaching, most of the things are from the Finland, you know. Like I said, I always been really offensive minded as a coach. So maybe I was just a little bit different than most of the guys because how I approach the game. And but you know, like if I would have to say right now, I probably have 50% of the Finnish coaching style I learned from the Canadians. So maybe one quarter is from the Canadians, and I would say maybe one quarter kind of like a Swedish style where they try to play really fast hockey. So it's like a combination right now, and I got the feeling that I improved as a coach a lot over the years in here, you know. And I gotta say, like, one thing what I liked here in the Fehervar, like, we don't have kind of like a boundaries, you know. We're allowed to try new things in here. We're looking for the different ways to play this game and everything. And I really like that, you know. Nobody's judging you right away if you fail or something like that. So I think that, like, the whole atmosphere gives you the freedom and chance to try different things. Obviously, at the end of the day, it's your responsibility to deliver some wins too. But you know what I mean? Like, it's just the whole atmosphere, how we're doing things in here. And I got to say that when I showed up here, like for the Hungarian guys, it wasn't easy to start communicate with the coach and everything. Like, maybe people before me and before the Hannu were coaching them in a different style, but I really want to communicate and get to know my players. So that was a big step for the guys too. And it took a while once they got used to that. But right now I like it. Like, they just march into the coach's office, sit on the couch and start talking. And I like it. You know, it's just the whole atmosphere, like what you're creating, but nothing happens overnight. You know, it takes time. And, but that's how I feel like pretty much the whole club is working that way right now. So you don't have to be afraid to go to talk to your GM or your head coach or whoever, you know. Like, I think that's a big, big value in here right now.
So you're kind of like the Finnish Sigmund Freud. You invite people onto your couch and then they just start talking. Are you taking notes on what they say?
I'm not taking notes. I'm really poor actually put anything in writing. It's just, you know, like for me, it's more like, well, you don't, like, if you meet your friends, you don't take notes. You just, if you care about them, you know what they're saying and you remember those things. So I guess that's the thing. Like, for me, it's like, if you have to take the notes and everything, like, it's just, you know, then it's, in my eyes, it's not real, you know? But I'm not saying it's wrong, and a bunch of people are probably doing that way, but that's their style to do it. This is mine. And, you know, like, at the end of the day, you have to be yourself. You can't fake it. Like, not a fucking, sorry my language, but not a second. You can't fake it, not a second. They will catch, like, they will see through you right away.
Even if there is another fuck that slips out, or another swear word, you're allowed to use it on the podcast. Last time I checked, not a lot of little children listen to this podcast, and it's got the expletive sign on it as well. One of my earlier questions might have gotten lost a little bit in translation, or maybe because of my weird way of asking questions. I was just trying to understand how you got from the Mestis to Hungary, because obviously Finland and Hungary, not really countries close to each other. How did you get to Hungary?
Yeah, well, maybe I missed your question. You know, I was so eager to talk and explain to you everything. But yeah, anyways, I got the feeling that my last year in Mestis that I can't learn anything new anymore in here, and I have to do something. And I wasn't really active to go even in the Liga. I didn't try to get in there. I would have go if somebody would ask, you know, but I started to think that maybe I should take this step and just go somewhere else and see where it takes me. And it was probably around June already. I was contacting the Germany and some Austrian teams and whatever, and it felt so hard to find anything, you know. And then a friend of mine who was assistant coaching me 2 years in Mestis, he was junior coaching in the Budapest. And he said, like, hey, this one Erste League, like Hungarian League team, is looking for the head coach. Are you interested? And I can call them. And I said, yeah, why not? Like, I got nothing. So me and him, we ended up going over there. And, well, that's pretty much the time that I have no reason to talk about that. It wasn't quite what I expected. Let's put it this way, nicely. But still, at that leap of kind of going somewhere that you had no idea where you're going, it took me here. So I can't regret, you know. And already in that time, I was contacting with the Hun. We were calling every now and then, and, you know, things like that. So the connection with Hannu was already there. And when I had to leave there, or got to leave, however you want to see it, then first thing I did, I called Hannu that, hey, this is what happened right now. And he said, hey, don't worry about it. Like, I'm living 50 kilometers away, so I pick you up and you can live at my house. And I said, okay, let's do it. Just pick me up tomorrow. And so that's what he did. He picked me up and I live at his place, actually, this place where I'm living right now. And gave me the room and everything. And after 3 weeks or so, I signed here. So, you know, that was the story. But, you know, and I tell the same thing for the guys back home, like a Finnish, let's say domestic players, that sometimes you just have to go. Like, you can always get back home. Like, that's no problem. But you need to have some kind of balls to just go somewhere that you don't know where you're going. Life will show you the way, and you never know where it takes you. It's just a leap of faith, kind of, you know?
Now, the guy who kind of got you here, just to get his name out to people, is Mert Erme, if I'm not...
Yes, Estonian guy, yes.
Completely mistaken. So Fihava fans need to thank him as well, that you kind of landed in Hungary. When you got to Hungary the first time, or when you tried to settle in, was there kind of a culture shock going from Finland to a completely different country in Hungary, or was it smooth sailing for you?
It was kind of like a shock, especially first time I went over there in Dunajavaros, which is built probably like mostly around the wartime. You know, 1940s, 1950s, and it looked like I went to Russia, to be honest, you know. And but yeah, and even the second war, it's kind of like it's half and half. Like, there's a downtown is really nice, you know. all the buildings are redone and rebuilt, and it's like a Western Europe kind of. But then obviously you still see different areas here, like old just the 10, 12 story houses and buildings, and you know, next by next, like those concrete blocks. So in here, it feels like it's still like a good, like a two different worlds kind of, you know, but they're building up a lot new in here. So I'm assuming that in a few years, like these Hungarian cities looks totally different too. But yeah, absolutely, it was different than back home. But I noticed really early, actually, like Hungarian people are really friendly. Even though like most of them, they don't speak English, but they're really friendly to you. And, you know, they always try to help you, even though there's no common language. So that's what I figured out early. And you know, it makes you feel welcome, you know, and that was a big relief to see that, like, even that you're important here and people are still respecting you and taking care of you.
Now, I'm a German-speaking or German language-speaking native. You are a Finnish-speaking native. You get to Hungary, and there's this tree of languages or language families that's called the Finno-Ugric tree of languages. How well do Finns and Hungarians understand each other, or how much work do you have to put into to be able to understand one another?
Too much, absolutely. Like for me, the Hungarian language doesn't make any sense. And, you know, and actually my friend of mine back home, he's studying the languages in the university. And I asked him, like, what's the big fuss about this, like Hungarian and Finnish language are like related somehow. And he explained it to me that it started to separate like hundreds and hundreds of years ago. And there's just the small things that are still like a similar, but it has nothing to do with the speaking language kind of. So that kind of opened up my eyes, because I thought before I came here that there's more like a similar words and all that things. But I got to say that nothing. If they speak, they can speak me an hour or 2 days and I get nothing, you know.
I kind of figured. I just heard one of the most difficult languages to learn on this planet, obviously Finnish. And another person told me one of the most difficult languages to learn accent-free is Hungarian. So I've got tremendous respect of all people in the world who are able to speak either Finnish or Hungarian.
Yeah, I know the Finnish is not easy. I have friends and who's trying to learn that, but if it's not impossible, it's extremely hard. I gotta tell you that. And same with the Hungarian language. Like sometimes you ask something and you learn word from there and word from here, but putting up the sentence, it doesn't make any sense.
One thing that Hannu Jevenpe on his voice recording mentioned earlier, and I found it interesting, is the tooth gap that you're sporting with your front tooth. You're not a player anymore. At the very least, that's what my research says. But your tooth hasn't been fixed. How long is that tooth gap gonna stay in?
Actually, it happened just 2 days before I traveled here. And, you know, in the summertime, I always played the summer hockey league back home. And those are actually really good games. There's a lot of guys from the Mestis League, even from the NHL, KHL. And this is a true story. Like, we were in the semifinals. We were up against those Mestis guys. And we were leading, I think it was a 4-2, and 2 minutes left. And their D got the puck, and stupid me, I went to block the shot like the old school way, like just slide it on my side, you know, and he tried to toe track me. And finally, when he got the shot, there was just my face. So I don't even know, was it the puck or the stick hit in my face? And that's it. Like, but they didn't score. We won the game and we went to the final, which we lost though. But, you know, sometimes you have to pay the price. And like actually, right now, being without the front third, it's kind of fine because you can't go anywhere. Like, you know, like everybody, it's a lockdown and all that. Like, I haven't really hurried to fix my teeth right now, but I guess I have to do it before I go back home, you know.
How many people did know this story before? Because obviously come Tuesday, that's in 6 days after this recording, this podcast will see the day of light, and a lot of people will suddenly know. How many did know before?
Well, obviously when I showed up here, guys were asking me like, what the hell was what happened, you know? And you know, I'm always like to tell them about the stories, my Finnish summer hockey league things. And, you know, I had to tell them the story, but not too many people actually asked about that. So I don't know, maybe they thought like I never had that tooth or something. I don't know.
I've got two more questions to ask you, obviously. And I know there's a lot of hockey still to be played. As of right now, you'd have the right to pick your playoff opponent. How do you plan to get to a decision on whom to pick? Is it team only? Is it coaches and team? Is it coaches, team and management? On what factors would you, as of right now, and again, still a lot of hockey to be played, you might be in fifth or fourth, but how would you plan to tackle that quote-unquote problem?
To be honest, I haven't thought about it not one second. But if I would have to come up with the answer right now, I would like to pick somebody. It's not even the wins or loses or losses, but more like who could be played the best against, you know, that our hockey is working against them. Like, I would probably imagine going from that. Obviously, from the players and the club perspective too, it's distances and all that, like traveling and everything. Because first of all, it's not cheap. And the second of all, like, you don't want to wear yourself out, like traveling back and forth. Like from here to, let's say, the Dorbin is 850 kilometers.
So Dornbin would be the worst case scenario.
Oh, in a way, yes. Plus they beat us three times, you know, that one too. And the long traveling. But like I said, I haven't really thought about that. If we end up being in the top three and we get the pick, then it's time to worry about those things, you know. But yeah, like I said, probably someone that you feel like your game is strong enough that you're able to beat them four times.
Last question. I know it's an international league and people should be paying a lot more attention to what's going on in Fehava, but to those fans who, for whatever reason, haven't done so yet, why would you say to them, is it worth paying attention to Fehava Afonoinsin? And why do you think you guys will cause troubles for someone come playoff time?
I go back to that, like, offensive-minded hockey. We go back actually a few years when I started to think about, like, what kind of hockey I want my team to play. And the first thing that came into my mind, I was thinking, like, it has to be something that players really like to play, you know? So that's where I started to build this image in my head, like, how should we play this thing and how should we do these things? And then obviously you started to learn more, like a lot of good things from the Finnish, like cooperative hockey style and everything, and then adding your little things. And just that's why I still try to do, like, keep my ears and eyes open. That I watch quite a bit hockey, like especially the Finnish league and especially those top teams. I think they play absolutely great hockey. You know, so that's the one reason, like, we're not afraid to play. Let's put it this way. Guys really bought into this, like, mentality. We don't really have the playbook. We more like we have in just a frame that players are free to do things inside of that, you know. And I think that's probably the biggest reason why I hope that people would watch our games. Like, we can still do quite a bit different things offensively and play like offensive mind hockey. And obviously, if you want to win the games, you need to have the B game too. But like I said early in this podcast, like, it's more from the heart that you're committed to do those certain things on the ice for the team and helping each other, you know. I think like a lot of times people, especially back home, they're making this game like too difficult, because at the end of the day, there's a bunch of individuals that want to play this game because they fell in love this when they were kids, you know. So try to give them some kind of guidelines, and they can still make mistakes. It's more important what happens after the mistake, how we react on those and everything. And we need to learn from the mistakes. But it we'll see this year. Like, we've been playing pretty strong. We scored quite many goals. And I guess every people want to see the goals, you know. And time will tell how far we go this year, you know, and how far this kind of offensive-minded hockey can take us. You know, that's my, if you don't tell anyone, my biggest kind of dream is someday win something with the offensive-minded hockey. Because everybody always keeps saying that defense wins the champions and defense wins this and that and that. And so let's see. If not this year, maybe some other years I managed to do that. But that would be my, like, kind of the dream, you know.
141 goals as of right now scored speak for themselves. No other team in the league has scored more goals, and I'm really curious to see where this is going. Coach Uppi Kahula, thank you so much for taking the time. All the best for the rest of the season.
Thank you. Dankeschön.
Schallwellen jenseits unseres Wahrnehmungsbereichs können unseren Körper durchdringen.
Stranger Sound. Präsentiert von Götz Otto.
Achtung, seien Sie gewarnt. Sie werden jetzt einen Poltergeist hören.
Can you tell me where you are at the moment in the room?
I'm in Peterborough.
Haben Sie das auch gehört? Aber wie ist das möglich?
Stranger Sounds. Eine Podcast-Serie über unerklärliche Tondokumente.
In der Liste an Dingen, die ich so nicht wirklich für möglich gehalten hätte, ist diese Szenerie aktuell relativ weit vorne. Es ist 5:30 in der Früh, am Montagmorgen. Mir gegenüber sitzt niemand geringerer als Phil Lukas. Zwischen uns aber sind zwei hoffentlich wohlverdiente Feierabendbiere nach einem Marathon. Man hört es vielleicht meiner Stimme auch ein klein wenig an, von zwei Eishockeyspielen, die wir über die letzten 8 Stunden kommentieren durften. Für meine Wenigkeit sind es fast 3 Übertragungen jetzt in ein klein wenig mehr als 24 Stunden gewesen, aber auch dein Programm nicht von schlechten Eltern. Long story put short. Erst einmal sehr schön, dass du dich erstmals bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in deiner neuen Funktion als Puls24-Experte begrüßen darf. Dementsprechend bleibt dir das jetzt natürlich nicht erspart, hier auch ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Geht es noch ganz klein wenig über Hockey zu plaudern?
Ja, auf jeden Fall. Martin, mit dir macht es immer Spaß, sage ich mal, Hockey zu plaudern. Mal anzuschließen, es war echt ein interessanter Abend auch für mich. Für dich ist es wahrscheinlich Everyday's Business. Aber für mich so ein 8-9 Stunden mit dir mal hinzuknallen, das hat schon mal richtig viel Spaß gemacht und das war definitiv was Neues für mich.
Waren absolut coole Spiele, die wir gesehen haben, die wir begleiten durften. Bin gespannt, ob meine Stimme das jetzt auch noch mitmacht. Möchte mit dir aber gleich ein wenig in Medias Res tauchen. Deine neue Funktion jetzt auch als Puls24
Eishockey-Experte, du kommst jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so will, in puncto TV-Experten-Dasein. Aber wie waren so die ersten paar Wochen, dann auch eine neue Liga mit der NHL als Experte zu begleiten für dich?
Na, es war ein bisschen anders, als ich es gewohnt war. Als ich mit dir in der Vergangenheit zusammenarbeiten habe können und auch mit deinen ehemaligen Kollegen, war es so, dass ich doch die Liga sehr gut kannte, weil ich selber in der Liga noch gespielt habe, damals die EBL, jetzt ist es die Ice Hockey League, und die meisten Spieler einfach noch gekannt habe. Aber die NHL ist schon ein bisschen ein different beast, sage ich einmal. Es ist
schneller.
Es ist schneller, aber natürlich benötigt schon ein bisschen mehr andere Vorbereitung, auch auf meiner Seite, um die Spieler einfach besser zu kennen, obwohl ich mir da recht leicht tue, muss ich schon sagen. Aber es benötigt schon einiges mehr an Vorbereitung im Vorfeld, um dann über gewisse Sachen auch Bescheid zu wissen, um auch mit einem guten Gefühl in die Sendung reingehen zu können. Aber generell kann ich sagen, ich fühle mich sehr wertgeschätzt, um hier auch an Bord sein zu können mit dieser Crew, und freue mich auf die Aufgabe und habe irrsinnig Spaß dabei.
Jetzt ist das nicht nur quasi in diesem Bereich, dass bei dir was vorwärts gegangen ist. Du bist jetzt in deinem zweiten, dritten, vierten Stammband. Gibt ja sehr, sehr viele in deinem Leben. Mittlerweile auch Assistant Coach bei den Steel Wings in Linz, beim Alps Hockey League Club. Wie kam es zu diesem Engagement?
Ja, es kam eigentlich sehr unerwartet von meiner Warte aus. Für mich war ja, mein Dienstverhältnis ging zu Ende mit den Blackwings, beziehungsweise mit Konrad Lehner und der Solvistas im August. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann joblos, sage ich einmal. Und das war natürlich schon auch irgendwo ein unangenehmes Gefühl für mich. Ich habe die Zeit aber dennoch genützt, vor allem im Lockdown, meine Schule abzuschließen, meine Prüfungen alle zu vollenden, und habe die Zeit, glaube ich, sehr, 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 sehr wertvoll für mich genützt, also meine weitere Entwicklung auch. Habe mir auch Gedanken gemacht, was möchte ich in der Zukunft machen und was kann ich eventuell anbieten in einer möglichen Selbstständigkeit. Und es war eine sehr interessante Zeit, aber es war natürlich auch eine Zeit, wo natürlich eine gewisse Unsicherheit sich breit gemacht hat, was mache ich jetzt wirklich weiter. Dann kam die Weltmeisterschaft in Edmonton mit dem U20-Nationalteam, auf die ich mich sehr gefreut habe, auf die habe ich mich natürlich im Vorfeld auch sehr vorbereitet und habe einen Riesenspaß wieder gehabt und riesig, richtig tolle Erfahrungen machen können, mit jungen Athleten zu arbeiten. Und es war vor dieser WM, als mich abermals Konrad Lehner, sage ich, kontaktiert hat, der ja im Vorstand ist dieses neu gegründeten selbstständigen, eigenständigen Vereins der Steel Wings, und ja, mir einmal einfach nahegelegt hat, ich soll mir jetzt überlegen, ob das überhaupt eine Möglichkeit wäre, ob es mich interessieren würde. Und ja, habe eigentlich dann in Edmonton kaum Zeit gehabt, über das nachzudenken, weil wir eigentlich relativ busy waren. Und die Erfahrung in Edmonton war sehr, sehr wertvoll für mich, nicht nur vom Hockey-Standpoint, aber vor allem mit der Zusammenarbeit mit den Athleten. Es waren wirklich tolle Jungs, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Es war eine super Erfahrung, und wie ich dann zurückgekommen bin, hat erneut ein Gespräch stattgefunden zwischen mir und Herrn Lehner, und das ist sehr positiv verlaufen, und ich bin sehr froh, wo ich jetzt bin. Ich bin wirklich sehr froh über die Möglichkeit, in einem Coaching-Staff zu sein, in einem Entwicklungsprojekt, in dem viel Arbeit vor uns liegt, und abermals halt die Möglichkeit habe, mit jungen Athleten zu arbeiten, etwas weitergeben zu können, und werde mich dort bestmöglich bemühen, einen guten Job zu machen.
So ein riesiger Kader, je nachdem, wie man es dreht und wendet, sind da 33 Cracks und mehr zu betreuen. Wie sieht da wirklich auch deine tägliche Arbeit aus? Und gibt es auch mit Leuten, die natürlich auch für die Steinbach Blackwings 1992 auflaufen, können auch an Austausch mit der nominellen Kampfmannschaft, oder sind das geschlossene Systeme bis auf Weiteres?
Nein, in erster Linie ging es darum, sag ich mal, den Coaching-Staff der Steel Wings, diese Alps Hockey League-Mannschaft zu erweitern. Und das sehe ich jetzt erst einmal als meine primäre Aufgabe, mich hier mit einzubinden, auch meine Philosophie mit einzubinden und auch dementsprechend Feedback zu geben. Für mich war es sehr wichtig, dass ich nach meinen 2 Jahren plus bei den Black Wings als Athletiktrainer vor allem das Off-Ice-Programm absolut in meine Hände nehme und hier eine Linie in dieses Programm gebe. Es ist ein Entwicklungsprogramm und somit steht ein Riesenfokus auf das Training, auf das tägliche Training, nicht nur am Eis, aber auch vom Eis weg. Und das waren meine ersten Bemühungen in diesem ersten Monat, wo ich jetzt tätig war. Und das hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht. In nächster Instanz war natürlich für mich sehr wichtig, die Jungs einfach einmal kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Das ist immer noch im Entstehen großteils und das macht natürlich irrsinnig viel Spaß. Und das Ziel war, nicht einfach nur mehr Athletiktrainer zu sein, sondern einfach näher zum Eis zurückzukommen. Und das ist der Hauptteil, warum ich so froh bin über diese jetzige Aufgabe, dass ich einfach Dinge, die ich selber in Erfahrung gebracht habe als aktiver Spieler, jetzt auch weitergeben kann, weil ich mit den Jungs am Eis stehe und weil ich auf der Bank stehe und Sachen einfach sehe und eventuell den Jungs helfen kann, ihr Potenzial auszuschöpfen.
Du hast die Unabhängigkeit auch des Vereines angesprochen. Wie wichtig ist das auch vor dem Hintergrund, dass die Schlammschlacht zwischen Black Wings und Eishockeyverein Linz noch nicht ausgestanden scheint, dass da auch mit den involvierten Egos vermutlich auch über die kommenden Monate noch sehr viel Schmutzwäsche an der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit gewaschen werden wird?
Ja, du sprichst hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Martin. Es ist für mich immer noch traurig, was in Linz wirklich abgegangen ist in diesen letzten 12 Monaten. Nicht einmal, sondern sogar weniger. Und wie sehr wirklich immer noch mit dieser ganzen Schlammschlacht, wie du es auch richtig nennst, fortgesetzt wird und fortgefahren wird. Der Eishockeysport selbst in Linz steht hier nicht mehr im Vordergrund, sondern hier geht es einfach darum, einen Machtkampf weiterhin auszuführen. Und ich habe null Interesse gehabt, von Anfang an hier teilzuhaben beziehungsweise irgendwo Partei zu beziehen. Somit bin ich sehr, sehr froh, dass ich und das war ein grundlegender, wichtiger Punkt für mich, hier nicht ein Teil irgendeiner Partei zu sein, sondern bin froh wirklich, dass ich hier außen vor in einem eigenständigen Verein bin, in einer gesunden Führung und hier von Neuem eigentlich losstarten kann. Und das ist auch etwas, was mich jeden Tag motiviert, für solche Leute auch zu arbeiten.
Das Thema werde ich da über kurz oder lang natürlich nicht ersparen können. Dafür brennt es auch zu vielen Fans unter den Fingernägeln. Aber es ist sicherlich etwas for another day, wenn man so will. Vor allem, weil sich da wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen und Monaten noch richtig viel tun wird. Wir wollen unseren Fokus aber in diesem Gespräch, bevor wir dann auch zur Bett at Home Eishockey League kommen, auch ein klein wenig auf ein Thema legen, das gerade dieser Tage auch wieder virulent geworden ist. Am vergangenen Wochenende haben die New Jersey Devils den mittlerweile 22-jährigen Nico Hischier jetzt zum jüngsten Kapitän der National Hockey League gekürt. Etwas, das in diesem Alter in der Bett at Home Eishockey League eigentlich denkunmöglich wäre. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, Martin. Es ist in erster Linie ist es schon etwas, dass junge Spieler in diesem Alter hier in Österreich auch selten diese Möglichkeit bekommen, so eine Rolle auch auszuspielen. Natürlich kommt dann wahrscheinlich oftmals auch das Gegenargument, wir haben ja auch nicht so potenziell starke Spieler, wie es ein Nico Hischier ist in diesem Alter. Ja, aber da muss man einfach anfangen, auch solche zu züchten. Und da muss man auch investieren und muss sich das als Ziel setzen, dass man solche auch entwickelt. Ja? Und deswegen betone ich es nochmal, bin ich so froh, dass ich in einer Organisation bin, die Entwicklung in den Vordergrund stellt. Ich sehe mich dort auch viel mehr als in dem rein resultatorientierten Business. Dass das Profi-Business nun mal ist, das ist mir auch bewusst. Aber und ich glaube, dass das der große Grund ist. Ich glaube, das benötigt Zeit. Gut Ding braucht Weile. Wenn man etwas entwickeln will, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Wir sehen es in den ganzen Rebuilds, auch in der NHL, das ist nichts anderes. Wir haben heute gesprochen über die Detroit Red Wings, wir zwei. Wir haben gesprochen über New Jersey Devils. Das passiert nicht von einem Jahr aufs andere. Das passiert in einem Prozess von mehreren Jahren. Und die Zeit muss man diesen Jungs einfach auch geben, um sie, sage ich mal, an dieses Level heranzuführen, um sie als Persönlichkeiten auch zu entwickeln. Und das ist ja auch das Spannende an dem Ganzen. Ich meine, das in meinen Augen ist das Coaching. Und oftmals fehlt uns auch die Geduld. Nicht nur hier in Österreich, aber man sieht sie auch in vielen anderen Ligen. Es ist eine Philosophie, die gilt es auch einfach zu erstellen als Club, als Organisation, und derer gibt es einfach Folge zu leisten.
Es ist auch seit unserem Gespräch damals, Anfang Dezember, das dann auch in deinen großen Karriererückblick geführt hat, auch mittlerweile auf Elite Prospects angekommen, dass du seit Sommer 2007 das C auf der Brust trägst. Das war vorher dort noch nicht eingetragen. Du bist also im Alter von 27 Kapitän geworden von den Black Wings, also doch 5 Jahre später, als es bei Nico Hischier der Fall war. Ab welchem Punkt hattest du das Gefühl, du bist jetzt Führungsspieler, du bist jetzt bereit, Verantwortung zu übernehmen? Oder weil wir die Jungfrau zum Kind und den Vergleich schon hatten, war das mit deiner Kapitänsrolle so, dass du es nicht erwartet hattest? Oder hast du gewusst, da könnte was kommen?
Nein, es war so, dass mir das irgendwo zugeteilt worden ist von Vorstandsseite. Somit haben mich andere Leute schon in meinem Tun dort gesehen, wie ich mich gebe, wie ich mich entwickelt habe. Ich war damals schon nicht seit gestern in Linz, sondern ich war damals schon seit einiger Zeit in Linz, und somit war das schon mal ein sehr gutes Feedback an mich als Person. Somit war da ein gewisses Vertrauen gegeben von der Vereinsführung, was natürlich sehr lobenswert war für mich. Noch dazu bin ich gewählt worden von der damaligen Mannschaft, was nochmal ein Boost war. Und dann ging es natürlich daran für mich, diese Challenge auch anzunehmen und in der auch zu wachsen. Und das, wenn ich jetzt zurückblicke, das war eine super Aufgabe, eine schöne, spannende Aufgabe, in dem natürlich nie alles rund gelaufen ist. Das war hinfallen und wieder aufstehen und dazulernen. Aber das ist ja das Schöne an der Entwicklung. Wir müssen hinfallen, wieder aufstehen, um dazulernen zu können. Und das war in dem Fall wirklich so, dass ich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat einfach auch dazugelernt habe und wirklich tolle Charaktere, tolle Athleten, tolle Leute um mich gehabt habe, tolle Menschen um mich gehabt habe, die mich darin unterstützt haben, diese Rolle zu erfüllen. Und dafür bin ich für ewig dankbar.
Du bist jemand, der das dann letztlich über eine Dekade ausführen durfte, der viele Führungsspieler gesehen hat, selbst einer warst, einer sein musstest. Wie würdest du den perfekten Führungsspieler definieren? Der muss keinen Buchstaben auf der Brust haben, sondern einfach nur Führungsspieler sein. Wie sieht der aus?
Wir haben heute Abend einen gesehen in unserem letzten Spiel. Patrice Bergeron.
Leading by example?
Ja, er macht alles. Er gewinnt Face-Offs, der schießt Tore, aber der arbeitet, der blockt Schüsse im ersten Shift, leitet damit das erste Tor ein. Der Junge, der hat jetzt endlich, sagen wir es einmal unter Anführungszeichen, nach Steno Chara, nicht umsonst das C auf der Brust. Und das C, das hätte er schon seit Jahren tragen können, weil er einfach auch die Boston Bruins, sage ich mal, verkörpert, und weil er auch eine gewisse Vereinsidentität, sage ich einmal, verkörpert und das auch so mit Taten nach außen trägt und somit seine Mitspieler ansteckt und somit den Standard für seine Mannschaft eigentlich auch setzt. Und das ist für mich der einzige, das ist der ultimative, effektive Führungsstil. Man muss einfach die Dinge selbst Tag über Tag ausüben und vorleben. Und dann steckt man seine Mitmenschen auch damit an. Und das ist mit Worten hat es nie den Effekt. Man muss als Vorbild einfach vorangehen. Und die guten Leader, die guten Führer, die tun das auch. Und dann, wenn es notwendig ist, dann machen sie auch den Mund auf. Aber dann wird dieses selten Gesagte auch umso mehr gehört. Und dann ist es auch umso wirkungsvoller.
Wie wichtig ist es, die Mannschaft diesen Prozess initiieren zu lassen? Es gibt Fälle, wo Trainer, Kapitäne blind bestimmt haben. Wie schnell merkt man in so einer Situation auch, das ist vielleicht nicht die richtige Wahl gewesen? Wie wichtig ist es, dass das quasi aus der Kabine kommt?
Ich glaub, manchmal braucht eine Mannschaft einen Schubser in die Richtung. Es war ja oft so, in meinem ersten Jahr haben mich viele von diesen Jungs, gerade die Imports, die haben mich eigentlich nicht gekannt. Die haben nicht gewusst, wie bin ich als Kapitän, wie bin ich als Person, bin ich überhaupt Material für so eine Rolle? Womöglich haben sie mir einfach einmal so oder sind sie in der Kabine herumgegangen und haben gefragt, hey, wen können wir denn wählen? Und dann haben halt vielleicht viele gesagt, es war wirklich so, dass ich in meiner ersten Wahl schon und dann in den darauf folgenden fast alle Wahlen eigentlich oder alle Wahlen immer wieder bekommen habe. Und das war schon etwas, was mir eine gewisse Wertschätzung, sage ich mal, zurückgegeben hat für das, was ich versucht habe, so mit so viel Stolz nach außen zu tragen. Und natürlich war das immer wieder ein gutes Gefühl, aber dann fängt jedes Jahr wieder von neu an und man muss die Aufgabe genauso gut wieder erledigen, wenn nicht sogar besser, weil man hat ja in der Entwicklung wieder einen Schritt nach vorne gemacht und das gilt es auch wieder zu beweisen und wieder nach außen zu tragen. Und das heißt, um deine Frage jetzt zu beantworten, ja, im besten Falle kommt das alles von der Mannschaft. Und umso länger ich etabliert als Kapitän war, umso einfacher war das dann auch, dass mich die Mitspieler gekannt haben, die gewusst haben, wie ich jeden Tag an die Sache rangehe, wie ich als Person bin, wie ich diese Werte auch, sage ich mal, nach außen trage und wie ich die lebe. Und so wächst dann natürlich auch der Respekt und so wächst dann auch dieser Status in der Mannschaft.
Das wäre jetzt ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang weiter plaudern. Wir haben aber noch ganz viel auch Analyse in der Bet at Home Eishockey League zu leisten und natürlich auch nicht die Zeit der Hörerinnen und Hörer gestohlen. Eine letzte Frage zum Thema Leadership, zum Thema Führungsspieler. Was ist die eine Charakteristik, die ein Führungsspieler haben muss?
Der für zwei nennen?
Weil du bist.
Okay, das erste ist, und man hört es immer wieder, aber das ist es um und auf. Man muss authentisch sein. Es kann nicht sein, was gestellt ist. Und ich weiß, das ist jetzt keine Eigenschaft, sondern das ist einfach ein allgemeiner Begriff irgendwo.
Aber das ist schon auch eine Eigenschaft.
Ja, also authentisch zu sein ist es um und auf. Das nächste ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, da fährt der Eisenbahn drüber. Und das ist etwas, das gilt für mich sowieso im Leben, ob jetzt als Kapitän oder als Vater oder jetzt eben auch in einer Rolle als Coach.
Ehemann, auch wichtig.
Ehemann, ja. Du kannst meine Frau fragen, Martin. Ehrlichkeit, she doesn't always like it. aber das ist ja das. Ja, auch wenn Spieler oftmals oder Mitspieler oftmals nicht das mögen in dem Moment, was sie hören von dir, sie werden es respektieren, wenn es ehrlich ist und wenn es authentisch ist. Und das ist als Kapitän so gewesen und das ist, glaube ich, als Spieler auch so. Weil schlussendlich brauchen wir als Menschen immer irgendwo eine Antwort auf unsere Fragen. Wir brauchen eine Information, ein Feedback, woran wir uns festhalten können und womit wir was anfangen können und womit wir Informationen bekommen. Okay, dort bin ich jetzt, da stehe ich jetzt und da kann ich mich oder da muss ich mich jetzt verbessern oder da kann ich vielleicht was verändern, weil das sind Informationen, die nützlich sind für uns. Alles andere, was heiße Luft ist, ist alles nur Bullshit.
Wie gesagt, wir könnten stundenlang über dieses Thema diskutieren. Es ist auch ein hochinteressantes, aber das werden wir auf einen anderen Tag definitiv verschieben. Es gibt noch genug in der heimischen Liga auch zu diskutieren und zu beleuchten. Die Bet at Home Eishockey League hat jetzt die ersten beiden Wochenenden der Zwischenrunde erfolgreich hinter sich gebracht und ich möchte in der Platzierungsrunde beginnen, wo der HCB Südtirol sich nach dem heutigen Spiel, zwar mit einer Partie weniger als der KAC die Tabellenspitze mit eben jenen teilt. In deiner Profikarriere ist Linz immer oben drinnen gewesen, immer in der Platzierungsrunde. Wie hält man in dieser Runde, wo es ja in Anführungszeichen nur um das Pickrecht und dann vielleicht auch das Heimrecht in den Playoffs geht, die Spannung über diesen einen Monat?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil rein von einem emotionalen Standpunkt ist es unten do or die und schon mittlerweile Playoff Hockey. Und die bekommen, also in der Qualifikationsrunde ist es 10 Spiele Playoff Hockey. Entweder die Saison ist vorbei oder es geht weiter. Und man kämpft da wirklich ums letzte Überleben und das ist so. Und damals habe ich das einfach nie miterleben können, aber wir haben das immer unten in der Qualifikationsrunde mitverfolgt, wie eng das dann wirklich ist. Und oftmals ist es wirklich so, es kommt aufs letzte Spiel drauf an. Und das ist natürlich auf der einen Seite hart umkämpfte physische Spiele, auf der anderen Seite natürlich psychische Belastung natürlich, weil der Druck natürlich steigt mit jeder Runde. Und oben spielt man sich einfach einmal das Pickrecht aus. Das ist so auf die Art, mit voller Hosen ist leicht stinken. Natürlich geht es um was, aber sonst pickt man halt nicht. Sonst nehmen wir halt das, was übrig ist. Ja? Und da ist natürlich steht was ganz was anderes am Spiel. Und ja, es ist wirklich die Frage, wenn diese Notwendigkeit, diese, man sagt auf Englisch immer Sense of Urgency, nicht da ist, kann man das wirklich imitieren und kann man wirklich mit dieser Intensität in die Spiele gehen? Und dann gibt es natürlich in den Playoffs auch dementsprechend Upsets hin und wieder. Ja? Und aus dem kann man sich das auch ziemlich leicht erklären.
Mit den vielen, vielen Halbfinalteilnahmen der Linzer dann auch in diesem Modus, auch unter deiner Ägide, hat das ja zumindest geklappt, diese Spannung im Viertelfinale zu halten. Wie war aber der Prozess dorthin? Du bist für die Playoffs qualifiziert, das Ganze meist schon dann ab Mitte, Ende Januar. Der ganze Februar ist jetzt in Anführungszeichen, ohne den Teams in der Platzierungsrunde nahe treten zu wollen, natürlich Schaulaufen auf höchstem Niveau. Wie rekreiert man dann diese Spannung, die man braucht gegen Teams, die erst durch die Knochenmühle Qualifikationsrunde gegangen sind, dann Anfang März wieder?
Naja, was ich vergessen habe, schon ein bisschen zu erwähnen, ist, auf der einen Seite in der Qualifikationsrunde setzt man alles dran, dass man in die Playoffs kommt. Und da geht es wirklich um alles und da spielt man mit dem absoluten Maximum. Da spielt man durch Verletzungen durch und durch Wehwehchen und alles. Es ist schon Playoff-Modus. Oben auf der anderen Seite spielt man dann doch gegen die besten Mannschaften des Grunddurchgangs. Also so könnte man es dann auch sehen. Level of Play könnte vielleicht sogar
wo steht man?
Höher sein. Und wo steht man? Aber auf der anderen Seite, hey, wir sind fix in den Playoffs, soll sich keiner wehtun. Also es geht immer individuell, sage ich einmal, für jeden einzelnen Spieler um den Mindset, was setzt man an die Runde. Die einen sagen, weißt du was, wir haben jetzt 10 Spiele oder wir haben jetzt 8 Spiele, weil es oben nur mehr 5 Mannschaften sind. Wir haben 8 Spiele, wir haben sogar mehr Pause zwischen den Spielen, als es in der Quali-Runde ist. Wir bereiten uns das bestmöglich vor für die Playoffs. Ob es im Training ist und wir schrauben die Intensität so hoch wie möglich, damit wir nachher in dem einen Monat ready sind. Das ist wirklich etwas, was eine richtige Challenge ist, auch für den Coaching-Staff, glaube ich, hier die richtige Balance zu finden zwischen Intensität auch im Training, zwischen wie kriege ich die Jungs jetzt wirklich dorthin, an die Grenzen zu gehen in jedem Spiel und ihnen verständlich zu machen, Jungs, wir machen uns jetzt ready, weil wir wollen am Ende die Trophäe in die Höhe stemmen. Wie kriege ich die Jungs dorthin? Und da braucht schon einiges an People Skills und an Coaching Skills, glaube ich, dass man das nicht nur trainingsrichtig steuert, sondern auch die Jungs dort richtig hinbringt.
Dein Vorredner hier bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in dieser Episode war Antti Uppi Kahula, der Head Coach von Hydrofea, war AV19, der ein absolutes Horrorwochenende mit seiner Mannschaft hinter sich hatte. Erst die 3:11 Heimniederlage am Freitag gegen die Spuse Vienna Capitals, dann das 4:1 die Abfuhr in Salzburg am gestrigen Sonntag, beziehungsweise vorvergangenen Sonntag oder vor zwei Tagen, nachdem dieser Podcast zum Dienstag erscheint. Ist das einfach ein Wochenende, das man irgendwie abhaken muss unter one of these weekends, oder ist das mehr als ein Bump in the Road?
Das ist jetzt natürlich schwer zu beurteilen, aber er muss es auf jeden Fall abhaken als Head Coach, weil zwei Sachen, die ich sagen will. Auf der einen Seite, guter Freund Mike Gousas hat es von Anfang der Saison gesagt, wie er noch an Bord war von Albo Wohlan, dass diese Mannschaft ist offensively highly skilled, hat er immer gesagt. Sie haben so viel offensive Power, dass sie 4 bis 5 Tore pro Spiel schießen können. Ja, bringt ihnen nichts, wenn sie 11 kriegen. Ja, aber das andere ist, ich glaube, Coach Kahula würde sich diese Watschen wahrscheinlich, die er jetzt gekriegt hat an dem Wochenende, am liebsten wünschen vor 2 Monaten. Dem war nicht so. Jetzt bekommt er das doch einige Runden, bevor die Playoffs anfangen. Mit dem muss er jetzt lernen, umzugehen. Vor allem, er muss lernen, das zu adressieren in einer Art und Weise, wie es die Mannschaft auch versteht, dass sie lernt, wieder ehrliches Hockey zu spielen und die Balance zu finden zwischen offensivem Hockey und effektiv offensivem Hockey und auch ehrlichem Eishockey. Wenn man jede Nacht 4, 5 Tore bekommt, dann wird es in den Playoffs wahrscheinlich auch schwer sein.
Kannst du jetzt natürlich nicht wissen, weil du es noch nicht gehört hast, aber er hat eine sehr, sehr schöne Aussage getroffen. Er möchte einer der Ersten sein, der von diesem Defense Wins Championship wegkommt und tatsächlich mit Offensivhockey auch Titel gewinnt. Und find das sehr nobel, nachdem am Ende des Tages wir ja auch alle Fans von attraktivem Eishockey sind und das klassische Catenaccio im Eishockey so natürlich nicht immer ansehnlich ist. Aber aktuell offenbar nicht so ganz auf dem Weg, den er gerne sehen würde. Wir wenden unseren Blick auf die Qualifikationsrunde. Da hat sie es nach nur 4 Runden extrem zusammengeschoben. 5 Teams innerhalb von nur 3 Punkten. Da kann noch alles gehen. Allerdings abgeschlagen mit 5 Punkten Rückstand auf die Steinbach Black Wings 1992, Tivak Innsbruck, die Haie. Für dich der große Verlierer bisher in dieser Qualifikationsrunde?
Ja, hundertprozentig. Ich war immer wieder positiv überrascht über den Grunddurchgang gesehen von den Innsbruckern. Sie haben ja ihr Gesicht doch etwas verändert. Sie waren immer eine Mannschaft, die sehr viel Wert auf ihre Offensive gelegt hat und immer wieder mit Offensiv-Power ihre Spiele entscheiden wollten und nach vorne hin vor allem sehr gefährlich waren. Und dem ist auch heuer wieder so. Aber sie haben wirklich interessante Spieler verpflichtet in der Offseason, die auch attraktiv anzusehen sind. Ja, das muss man ihnen zugute heißen.
Und sie machen es ja immer wieder, das ist ja das Nächste.
Ja, es ist ja nicht so, dass es einen anderen Campini, einen Christofferson, Braden Christopher, das sind Jungs, die produzieren, ein Sidorov, das sind Jungs, die schaffen es immer wieder aufs Scoreboard und nicht irgendwie, sondern das ist auch attraktives Eishockey, was die teilweise zeigen. Nicht teilweise, aber großteils in der Offensive. Und deswegen verwundert es mich umso mehr, dass sie jetzt wirklich kaum zu Punkten kommen und immer wieder einen Weg finden, Spiele zu verlieren. Und könnte das jetzt in Verbindung setzen mit dem Thema, was du gerade vor kurzem angesprochen hast, Offense Wins Championships, really. Es braucht einfach beide Wege, um schlussendlich erfolgreiches Eishockey zu spielen, das ist meine Meinung.
Ich möchte mich mit dir in der Qualifikationsrunde tabellarisch ein klein wenig nach oben arbeiten. Die Steinbach Black Wings 1992 mit 3 Siegen aus den bisherigen 4 Spielen. Welchen Schalter hat Dan Seaman da betätigt, neben den Imports, die offenbar auch kurz vor Transferschluss noch ihren Weg nach Linz, gefunden haben, dass die Black Wings so performen? War von Jänner weg schon alles auf diese Zwischenrunde ausgerichtet?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jetzt, wenn man zurückschaut, natürlich nach der Entlassung von Pierre Beaulieu, dass es, sieht man es offensichtlich, dass es eine Notwendigkeit war, hier einen Wechsel vorzunehmen. Dementsprechend kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass die Organisation da alles richtig gemacht hat. Natürlich ist es zugute gekommen, dass Dan Seaman zu dem Zeitpunkt auch am Markt war, aufgrund der Entlassung aus Villach. Und ich glaube, ein riesen wichtiger Baustein war die Verpflichtung von Roach. Roach hilft dieser Mannschaft in so vielen Belangen und hat es bis jetzt auch unter Beweis gestellt. Aber ein Spieler allein kann natürlich eine Mannschaft auch nicht drehen. Aber die Kombination einer neuen Stimme in der Kabine, vielleicht nicht so viel einer Veränderung einer Spielphilosophie, aber vielleicht kleine Tweaks, die Art und Weise, wie Dan Seaman mit seinen Athleten bzw. mit der Mannschaft kommuniziert, die sehr, ich sage es jetzt einmal auf Englisch, calm and collective ist, was mich auch sehr beeindruckt. Ich habe das Vergnügen gehabt, das eine oder andere Meeting mit ihm zu haben. Und er ist auf der einen Seite sehr sympathisch, auf der anderen Seite ist er vor allem immer sehr, sehr, er strahlt sehr viel Ruhe aus. Und das ist auch etwas, was für mich sehr bewundernswert ist. Und ich glaube, dass das seinen Effekt mit der einen oder anderen Veränderung, und da reden wir jetzt über Kleinigkeiten, in der Art und Weise zu spielen, einen Rieseneffekt auf die Mannschaft gehabt hat, die nicht von heute auf morgen, sage ich mal, ihr Spiel umgedreht hat. Aber gerade wie es dann zu Ende des Grunddurchgangs gegangen ist, wo sie dann 3 Spiele in Folge gewinnen haben können und dann gleich mit 2 Siegen in dieser Quali-Runde gestartet sind und jetzt mit 3 aus 4 Spielen, mit 3 Siegen aus 4 Spielen dastehen, dann kann man schon sagen, so einfach sind die Jungs einfach nicht mehr zu schlagen. Und ich natürlich als langjähriger Linzer freue mich über die Tatsache.
Einen Platz vor den Steinbach Blackwings 1992 steht der Grand Immo VSV. Auch da gab es 3 Siege aus den bisherigen 4 Spielen. Jetzt sollen aber Jakob Sedlacek, der Goalie, der für Christos Gudlevskis geholt worden ist, und Matt Mangini mit Verletzungen potenziell ausfallen, möglicherweise sogar länger. Also der nächste Tiefschlag auch in dieser Hinsicht für die Villacher. Villach für dich so ein wenig der X-Faktor in dieser Quali-Runde? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
Von Anfang an der Saison waren sie ein bisschen für mich die Underachievers. Mit so viel Hoffnung, sagen wir es einfach mal, Hoffnung, sind sie in die Saison gestartet mit einem Kader, den sie präsentiert haben, mit doch so vielen Imports, wo man sagt, ja, die wollen heuer vorne mitspielen. Und dann haben sie sich einfach Awatschen nach der anderen abgeholt und sind dort nach unten in den Keller gerasselt, gleich direkt über den Steinbach Blackwings Linz. Und deswegen bleiben sie für mich nach wie vor der X-Faktor. Ich glaube definitiv, dass Rob Daum mittlerweile seinen Stempel aufgedrückt hat. Ich habe sie letztens im Spiel gesehen, zu Hause gegen Linz, dass sie für sich auf ihre Seite bringen haben können, dass sie gewinnen haben können. Da haben sie sehr gut ausgeschaut. Da haben sie wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. So gut habe ich sie, glaube ich, seit langem nicht mehr gesehen. Auch heute haben sie wieder gewinnen können in Innsbruck, glaube ich, oder zu Hause gegen Innsbruck. Und somit ist ja da ein Aufwärtstrend zu sehen, und das in einer Zeit, die ja eigentlich wichtiger nicht sein könnte für den Outcome ihrer Saison. Also es wird definitiv nochmal heiß in dieser Quali-Runde, und Villach ist definitiv im Mix.
Und mathematisch wird es sich nicht ganz ausgehen, aber wenn du 75% deiner Partien in der Qualifikationsrunde gewinnst, dann sind die Playoff-Chancen wahrscheinlich so oder so nicht ganz so verkehrt. Ein Team, das die Playoff-Chancen auch weiterhin gewahrt hat mit einem immens wichtigen Sieg. Das waren beim vergangenen Hockey-Match auf Puls 24 die Moser Medical Graz 99ers. Müssen die schon irgendwie Obstkorb, Geschenkkorb in Richtung Oskar Östlund schicken?
Heute schon. Heute schon. Es ist in so einem wichtigen Spiel, in so einer wichtigen Phase der Saison. Und wir haben es angesprochen, das ist jetzt schon, das sind jetzt schon die Playoffs da unten in der Quali-Runde. Egal, ob du mit 6, 8 oder weiß nicht wie viele Punkten in diese Quali-Runde startest, das ist Eishockey in den Playoffs jetzt da unten. Und da brauchst du Goaltending. In so einer wichtigen Phase dieser Saison brauchst du Goaltending. Zwei weiche Tore, so wie es Östlund heute zugelassen hat, meines Erachtens. Ohne Screen. Einer durch ihn durch. Einer posten in von der blauen Linie. Die brauche ich von meinem Starting Goalie. Das ist meine ehrliche, noch so harte und kritische Meinung. Das braucht man in dieser Phase. Ansonsten wird der DEC wieder frühzeitig in den Urlaub gehen. Und das mit 8 Bonuspunkten in der Quali-Runde, das wäre doppelt bitter.
Dann kann man vorstellen, dass sich Thomas Hönickel da schon auf den einen oder anderen Startern auch wird einstellen müssen. Für die Moser Medical Graz 99ers sieht es also auf dem letzten Platz aktuell und da entscheidet nur das Torverhältnis beziehungsweise dann auch der direkte Vergleich und die Platzierung nach dem Grunddurchgang. Sind aber auf jeden Fall nach momentanem Stand der Dinge Playoff-bound. Einen Platz davor mit einer Bilanz von 2 Siegen, 2 Niederlagen, die Eiklinik Bratislava Capitals, die ja auch eine durchaus bewegte Debütsaison in der Bet-at-Home Eishockey League hatten, auch einen Trainerwechsel zu verzeichnen hatten. Erkennst du unter Peter Dreiseitel seine eine Spielidee?
Ich kenne seine Interviews umso besser und ich glaube, dass er wirklich manchmal hadert daran, ob seine Message wirklich rüberkommt. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die gern nach vorne spielt. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die gern ein offenes Spiel spielt und ihre offensiven Qualitäten ausspielt. Und das ist etwas, wo er sich wahrscheinlich mehr Balance im Spiel seiner Mannschaft wünschen würde. Und wenn sie das schaffen, dann hat diese Mannschaft das Potenzial, jede andere Mannschaft in dieser Liga zu schlagen. Das ist meine Meinung. Sie sind sowohl körperlich als auch vom Skill, als auch vom Speed her eine Mannschaft, die alle anderen Mannschaften in der Liga fordern kann. Aber es ist eine Mannschaft, die halt dann trotz gutem Goaltending wirklich ein sehr offenes Spiel gestaltet und das ich glaube, das verschafft Dreiseitel manchmal vermehrt graue Haare.
Wenn man jetzt so ganz klein wenig bei diesen unteren 6 versucht, darüber nachzudenken, da gibt es diese plumpe Frage, who can do the most damage in the playoffs? Potentially, ja? Nur wenn man vom Potenzial ausgeht. Du hast da schon ein wenig die Blaupause für die Eiklinik Bratislava Capitals gelegt. Ist es diese Mannschaft, die mit dem entsprechenden Run, und da denken wir natürlich dann auch an den HCB Südtirol von vor 3 Jahren, unangenehm werden könnte für alle, die dort oben sind oder das Potenzial hat, am unangenehmsten zu werden von allen 6?
Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, die Mannschaften, die es schlussendlich schaffen werden, die werden so pumped up sein, dass sie in den Playoffs sind und die werden alle ihre Gegner fordern können in den Playoffs. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Graz hat vor allem Anfang der Saison, obwohl das jetzt wahrscheinlich eine andere Mannschaft ist, nach all diesen Verpflichtungen. Und Graz, wenn wir es so ansprechen, ist ein weiterer X-Factor für mich. Ja, die können so sein und die können auch so sein. Ich muss ehrlich sein, natürlich habe ich den nächsten Bezug zu meinen ehemaligen Steinbach Blackwings Linz. Sollten sie den Weg schaffen, glaube ich, dass sie fordern könnten. Sie haben gut genug Goaltending, sie haben ein gutes Duett im Tor, Wenn es in diese Phase dieser Meisterschaft kommen würde für Sie, dann hätten Sie den Hunger nach einer doch sehr enttäuschenden Regular Season, dass Sie hier in einem Monat eigentlich sehr, sehr viel bzw. fast alles gut machen könnten. Und das ist natürlich eine Riesenmotivation. Ich sehe dieses Potenzial vor allem bei Dornbirn.
Dornbirn, womit wir eigentlich bei der bisher größten Enttäuschung sind. Vier Spiele, drei Niederlagen.
Ja, wenn du mich gefragt hättest vor der Quali-Runde, Dornbirn sehe ich über die Regular Season gesehen, die hätten ohne weiteres über dem Strich sein können, wenn du mich fragst. Das ist meine persönliche Meinung. Riesenmanko, Goaltending. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt so wienerisch rede, aber werden sie es in den Arsch beißen? Das sollte nicht passieren.
Hätte man da früher nachbessern müssen? Ich meine, allein wenn man auf die Goalie-Rochaden beim VSV blickt, wenn man auf die Nachverpflichtungen, kurzfristigen Verpflichtungen blickt, ganz wenig Vereine, die in die Saison gegangen sind mit einem Goalie-Duett, das dann oder Goalie-Duo, das dann auch jetzt noch dasselbe ist. Ich glaube, Dornbirn, Innsbruck und that's it. Und Linz.
Linz, ja. Was denn, Martin? Ich bin immer, hätte, würde, kennen sollen, was auch immer. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, aber hätte man aufbessern können? Ja, natürlich. Aber weißt du was? Jetzt lassen wir das Ding einmal ausspielen. Wenn Dornbirn nicht in die Playoffs kommt, dann müssen sie sowieso die Konsequenzen tragen. Aber wer weiß, vielleicht reden wir in 10 Tagen nochmal und der Östlund ist zweimal auf seinem Kopf gestanden und reißt 2 Partien für Dornbirn. Es kann so viel passieren in dieser Jahreszeit, das lassen wir uns einfach einmal überraschen. Aber sollte es so weit kommen, dann müssen sie sich wahrscheinlich selbst hinterfragen.
Dem dann nächster Auftritt hier bei Hockey Clock mit Martin Pfanner erst dann passieren wird, wenn die Qualifikationsrunde schon geschlagen ist. Hand aufs Herz. Nach aktuellem Wissensstand, nach 4 von 10 absolvierten Partien und natürlich kann da noch viel passieren. Wem traust du die letzten 3 Playoff-Tickets zu? Wen würdest du nach aktuellem Stand in den Playoffs sehen? Und du hast mich für die Frage. Das ist auch völlig okay. Ich tippe auch die ganze Zeit scheiße.
Nein, ich würde dich nie hassen, Martin. Ich sage, Dornbirn schafft es trotzdem, weil sie meines Erachtens ein gutes 200-Foot-Game spielen und Östlund wird sich erfangen für das. Wie weit sie es dann in den Playoffs schaffen mit dem Goaltending, weiß ich nicht. Das sind alles vage Worte jetzt für mich. Das ist ganz untypisch für mich eigentlich, gell? Ich glaube...
Das ist wahrscheinlich auch die langsam einsetzende Müdigkeit.
Ja, vielleicht. Vielleicht sollte man ein Bier bestellen, Martin.
Oder einfach ins Bett gehen.
Ich glaube an Villach und ich glaube an meine Jungs aus Linz.
Wäre natürlich ein spannendes Trio, wenn es denn so sein würde. Ob es so kommt, wie es kommt, lässt sich bei den nächsten Puls 24 Hockey Matchdays rausfinden. Für Lukas wird auch weiterhin regelmäßiger Gast, nicht nur bei den NHL Matchdays, sondern dann auch in den Playoffs bei den Hockey Match Days sein. War mir wie immer ein immenses Vergnügen und eigentlich kann man das mittlerweile so festmachen, wenn der Staubsauger in der Hotellobby angeht und die Frühstücksvorbereitungen getroffen werden, dann ist es Zeit, das Gespräch zu beenden.
Hey, ja, du kannst das besser nicht sagen, obwohl ich könnte wahrscheinlich stundenlang noch da sitzen mit dir und quatschen, aber lassen wir es einmal, es war ein guter Tag für uns alle.
Wie immer ein großes Vergnügen, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
Ja, danke auf meiner Seite, danke.
Und das war Hockey O'Clock in Ausgabe 35 mit dem Comeback nach 2 Wochen Pause. Hockey O'Clock gibt es auch nächste Woche wieder. Dann unter anderem mit EHCB-Legionär Konstantin Komarek.
Gerne mehr davon.
Hockey Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von FIO. For your ears only.